Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Alex hat gestern ein paar Corona getrunken, das wird auf jeden Fall der Leitfaden sein, also Thema Offseason ist eingeläutet, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir werden alle Themen aufgreifen. Natürlich die ganzen spontanen Turnierabsagen, eure großen Fragen, wie geht's weiter Richtung Technica Beach Tour, Richtung World Tour, Richtung Olympia, haben wir alles mit unseren Prognosen so gut es ging beantwortet. Wir sind natürlich reingegangen in die erste Zeit, die jetzt Alex zumindest noch hatte in Australien mit der nationalen Tour, wo er sich ein bisschen aufgehalten hat. Wir haben über Svenny geredet und sein Erlebnis in Doha, da war wieder viel dabei, oder?
Ja, viel, sehr viel sogar. Sehr viel wildes Thementauschen zum Teil, weil wir uns da doch irgendwie ein bisschen verrannt haben und immer wieder alles rückkoppeln mussten auf die aktuellen Geschehnisse, die nun mal alles überlagern. So improvisiert wie aktuell die Situation auf der Beachvolleyball World Tour ist oder überhaupt im Sport oder in der Welt allgemein, ist auch diese Episode. Ich mag sie euch trotzdem wärmstens ans Herz legen. Ich sende Grüße aus Australien und hoffe, dass ich die nächsten Grüße wieder aus Deutschland senden kann. In diesem Sinne viel Spaß.
Beachvolleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stokos will set. Survival the fittest. Smith. Here comes Froha.
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold!
So, jetzt sag mal ganz ehrlich, wie viele Corona gab es gestern?
Ich weiß es nicht mehr. Ich will nicht den keinen Kommentar-Joker ziehen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Der wäre auch früh. Der wäre sehr früh. Ja, ob das taktisch clever ist, ist dann wieder die nächste Frage, ne?
Ja, wir sind gestern, also Svenny ist dann wieder, Hals über Kopf ist er wieder auf ein Mischgetränk umgestiegen, also auf ein Cola-Schnaps-Mischgetränk.
Ich dachte, er wäre Hals über Kopf kurz mal wieder auf eine Australierin aufgestiegen.
Kurz mal wieder ist auch geil. Nee, das ist nicht passiert. Aber wir haben gestern Offseason zelebriert, wie du jetzt hier schon so verheißungsvoll angekündigt hast, ja. Meine Stimme hört sich auch ein bisschen so an, ne? Oder? Hört man das? Ich weiß nicht. Also ich habe so eine kratzige, ich habe so ein bisschen Kratzen im Hals. Den ganzen Tag. Ja, gestern in so einem.
Gibt es denn noch Sozialleben in Australien? Kann man denn noch ein bisschen Offseason zelebrieren und irgendwo in eine Kneipe gehen? Ich meine, in Deutschland wird ja schon schwerstens dagegen empfohlen, dass man jetzt auch im vergangenen Wochenende, ich denke mal, die meisten werden sich dran gehalten haben. Da hört man jetzt ja auch von allen Experten, obwohl es theoretisch auch nicht so schlimm vielleicht sogar wäre, sollte man es trotzdem lieber besser lassen bleiben. Wie ist denn die Stimmung in Australien?
Boah, also ich in Australien. Also heute Morgen waren hier zwei, also jetzt muss man erstmal sagen, es ist Montagabend bei mir, 20.30 Uhr, das heißt bei euch irgendwie Montagvormittag, hier waren irgendwie heute Morgen 200 erfasste Fälle des Coronavirus, ne? Also gar keine, weil hier glaube ich irgendwie 30 Millionen Einwohner sind in dem Land, plus eine große, also es erstreckt sich auch über einige Kilometer hier, deswegen ist das eigentlich bisher eigentlich kein Thema. Die Leute haben ja auch, werden wir ja gleich noch drauf kommen, auch bis Sonntagmorgen fest damit gerechnet, dass hier alles stattfindet hier in Australien, weil die gar nicht, vielleicht auch auf naive Weise so ein bisschen gar nicht verstanden hatten, wie extrem das eigentlich im Rest der Welt ist. So, das, ja, deswegen war auch gestern Abend, muss man ganz ehrlich sagen, also wenn einer in dem Laden, wir waren dann in so einer Kneipe da, so eine Musikkneipe, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn einer der Spieler das Ding hatte, dann haben wir das jetzt alle, weil wir waren da auf jeden Fall alle sehr eingefärbt. haben uns laut halt so auf, und da merkt man schon, dass man ein bisschen sensibler wird, wenn man uns echt so auf, weil die Musik ist halt laut, man kommt sich halt nahe und im Endeffekt rotzt man sich halt ins Gesicht, ne? Also da macht man halt dann schon, wenn man halt miteinander redet, so, ne? Irgendwie. Also wenn, dann hat's jetzt jeder. Aber an sich ist hier, also unter den Spielern und überhaupt in Australien, ist da bisher gar nichts angekommen. Also ich glaube, das ist der beste Ort eigentlich, um gerade, also auf der Welt glaube ich gerade der beste Ort, würde ich jetzt mal so tippen, hier zu sein, ja.
Ja, und trotzdem hast du dich jetzt dagegen entschieden, nicht zu bleiben tatsächlich, weil du jetzt ja auch mehr oder weniger vor die Wahl gestellt wirst. Ich meine, wir leben jetzt ja hier, das ist jetzt Woche 1 Lockdown im Prinzip, beziehungsweise der Lockdown, der in Deutschland auch weiter voranschreiten wird. Ich weiß nicht, ob es je so dramatisch sein wird wie in Italien, dass wir wirklich gar nicht mehr raus dürfen, vielleicht auch in großen Städten, oder es dann diese eine feste Uhrzeit geht oder du vorher beim Amt beantragen musst, so, ich gehe jetzt einmal kurz einkaufen für die nächste halbe Stunde, ob wir so weit kommen werden, aber es ist ja jetzt so, ich meine, es wird jetzt immer weiter durchtrickeln, die Schulen werden alle dicht sein, die Unis werden alle dicht sein und auch die fast alle Lebensbereiche, außer jetzt wirklich Lebenserhaltungsmaßnahmen wie, ja, Supermärkte, Apotheken und so weiter werden jetzt auf jeden Fall bald dicht sein. Und das gilt halt höchstwahrscheinlich auch bald für die Flughäfen und für dich natürlich ein Thema. Also erstmal viele Länder, wie auch die USA mit ihrem Protektionismus, sagen jetzt, wir machen dicht, um uns natürlich vor den ganzen Missständen in den anderen Ländern zu schützen, ohne zu merken, dass in den USA es wahrscheinlich bald ebenfalls sehr, sehr schlimm sein wird. Aber ja, gut, klassische Weitsicht, die man da teilweise kennt aus den Staaten. Naja, aber dementsprechend, ja, Flughäfen könnten bald dicht sein, vielleicht auch schon Mitte, Ende der Woche, und für dich jetzt die Wahl kurzfristig gewesen. poker ich jetzt vielleicht ein kleines bisschen und vertag die Entscheidung, was dazu führen könnte, ich komme auf jeden Fall nicht mehr nach Deutschland in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten, fahre ich direkt zurück oder mache ich mir eventuell jetzt eine schöne Zeit in der Offseason in Australien und erkunde mal ein bisschen das Land, oder? Das waren so, glaube ich, die drei Optionen.
Ja, genau. Ich habe jetzt, also das war ganz krass, weil ich mich bis gestern halt, also für alle erstmal, ich habe ja bis gestern noch dieses Turnier gespielt, da können wir gleich gerne auch nochmal drauf kommen. Da habe ich mich da gar nicht mit beschäftigt, so heute Morgen dann aufgewacht. Ich habe halt schon den ganzen Tag gemerkt, also ich teile gerade eine Ferienwohnung mit Svenedikt, Sinja und Tommy. Und ich habe gemerkt den ganzen Tag, mir ist langweilig, aber ich bin unproduktiv, weil man weiß, man hat jetzt kein Ziel. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, am Donnerstag ist hier Hauptfeld 3 Sterne, dann wäre ich jetzt anders. Hätte ich heute wieder trainiert oder hätte maximal schnell regeneriert und hätte natürlich auch gestern kein Corona getrunken. So. Aber,
kein Eimer Corona.
Ja, es gibt hier wirklich so, also das ist eigentlich ganz geil sonntags hier. Erste Mega Reihe geil. Direkt am Strand trinken die Leute halt diese Corona-Buckets. Die holen sich die dann, stellen die dann auf ihre...
Macht man das, obwohl ich denke immer die ganze Zeit, es hört sich immer noch so nach Mexiko an, dabei bist du ja in Australien. Ja. Deswegen wollte ich gerade fragen, weil ich habe das letztens das erste Mal auch gesehen und das ist komplett unterschätzt und mega geil. Ich habe das, glaube ich, irgendwo in einer Werbung oder in einem Clip gesehen und mir war das vorher gar nicht bewusst, dass ja Original-Corona-Trinken scheinbar wirklich auch mit dieser Salzkruste drumherum ist. Da machst du halt nicht nur irgendwie Limette oder Zitrone, je nach Wahl. Ich glaube, Original ist ja eigentlich Limette, machst du dann da rein, sondern du nimmst dann halt noch den Saft, den Zitronen- oder Limettensaft, gehst dann da so außen am Flaschenrand rum und machst so eine kleine Salzkruste, dass du immer noch so ein bisschen Salz hast. Und das habe ich jetzt nicht mit Corona, aber mal mit einem anderen Getränk ausprobiert. Und das ist ja mega geil, Alter. Für den Sommer ist ja auch gerade gut. Ich meine, wenn du vorhast, ein paar Bierchen zu trinken, ein bisschen gegenzusteuern mit Salz, perfekte Option. Ey,
nicht
schlecht.
Nicht verkehrt. Nee, und das zelebrieren hier eigentlich. Und das ist schon ganz geil. So in erster Reihe, du guckst auf die Brandung, da sind hunderte Surfer draußen im Wasser. Und die stehen da halt alle, jetzt gerade so Sonntag, sitzen die da halt alle, essen irgendwie einen Burger oder so und gucken dann halt den Surfern zu und trinken dabei Corona, ne? Und auch mit so einer gewissen, würde mich mal interessieren, ob da jetzt gestern massiv viel Corona getrunken wurde, einfach nur, weil die Leute jetzt so ironisch witzig fanden, oder ob das hier einfach so ein Getränk ist. Ja, aber du siehst hier auch wirklich oft Corona-Werbung an den Bars oder so. Also ist ein Getränk.
Und weil die Leute einfach keine Vollidioten sind und einfach mal ausblenden und verstehen, dass Corona nach wie vor einfach noch ein nettes Getränk ist, gerade für so ein Urlaubsszenario.
Genau, ist auch so. Also es passt ja einfach sehr gut rein. Es ist ein sehr gutes Match hier in der Gold Coast hier in Australien und Corona, das passt ganz gut. Und aber ganz ehrlich, also um jetzt mal auch nicht so viel Werbung für das Getränk. Mein Geschmack ist es ja eigentlich nicht. Also man kann davon eins trinken, bei sommerlichen Temperaturen.
Ist ein geiles Urlaubsbier. Nicht, ehrlich gesagt. Ja. Es lohnt sich auch nicht da dann. Ich meine, im Angebot kriegst du in Deutschland, glaube ich, für 5,99. Das lohnt sich in dem Fall nicht. Aber wenn du mal ein bisschen Urlaubsfeeling haben willst, ist ja immer die Geschichte. Das San Miguel in Spanien schmeckt mega geil. Ja, genau. Die kleine Dose in Italien ohne Pfand schmeckt auch geil, auch wenn es irgendein Billigbier ist oder irgendwas. Das ist ja immer das Ding. Aber klar, ist ja jetzt auch vom Reinheitsgebot auch einige Meter entfernt, das gute Corona.
Ja, stimmt.
Aber ich find's schon nicht schlecht. Kann man mal machen.
Ja, so, wo waren wir abgedriftet? Mann, ey, ich habe gestern wahrscheinlich doch zu tief ins Bierglas geguckt und deswegen die ganze Zeit bei dem Thema. Weiß ich nicht,
viel abgedriftet. Also, wir werden heute Thema Panikmache, Moralkeule und so, werden wir, glaube ich, jetzt nicht so krass ausweiten. Also, wir werden natürlich ein bisschen wahrscheinlich drüber sprechen müssen, wie wir die Entscheidung jetzt so wahrgenommen haben. Natürlich auch von der Volleyball-Bundesliga, die ja bis zu mir runterging tatsächlich, weil ja auch mein Spielbetrieb in der Regionalliga eingestellt wurde. Ich glaube, also das waren die offiziellen News vor 1-2 Tagen. Wahrscheinlich spielt jetzt auch wirklich gar keiner mehr. Egal, was für eine Klasse, egal wie viele Zuschauer potenziell da wären. Da werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Aber ich wollte auch hier, weil ich es jetzt bei IGVS auch gemacht habe, wollte ich noch einmal darauf aufmerksam machen, weil ich da Rückmeldungen bekommen habe, die das auch echt gut fanden und meinten, ey, finde ich cool, dass du das machst, weil Verantwortungsrolle und so, wenn man halt so ein gewisses Medium mit einer gewissen Reichweite hat, will ich bitte nochmal dazu aufrufen, dass jeder von euch wirklich zusieht, dass auch nicht dieser Podcast irgendwie euer Bildungsweg 1 ist. Ich hoffe mal, dass es für die wenigsten jetzt natürlich der Fall wäre. Aber es gibt ein Mindestmaß, was ich wirklich empfehlen kann. Das ist nämlich genau das, was ihr jetzt gerade macht, einfach mal einen informativen Podcast hören und ich kann euch da natürlich alle ans Herzen legen. NDR Info mit Christian Drosten, Head-Virologe der Charité in Berlin. Das Corona-Update heißt die ganze Geschichte, glaube ich. Ihr findet es nicht auf Spotify tatsächlich, aber auf allen anderen Plattformen und das bedeutet für euch einmal täglich eine halbe Stunde Input und ihr seid dann wirklich gebildeter als 98% der Menschen. Also ich finde es krass, in den letzten Tagen, wenn ich mich mit Leuten drüber unterhalten habe und dann so ein paar Sachen rezitiert habe, die ich da im Podcast aufgenommen und verstanden habe, waren immer alle ganz erstaunt und dachten so, Alter, hast du dich jetzt da komplett reingefuchst? Und ich dachte so, nee, ich habe halt so das absolute Mindestmaß an Eigenbildung habe ich jetzt so gerade betrieben in den letzten Tagen. Und das reicht schon aus, dass du da zu den Extremen gehörst. Also alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte bleib da weiter am Ball, weil es wird ja nicht weniger entscheidend. Es wird auf jeden Fall den Siedepunkt haben wir immer noch nicht erreicht und da dann trotzdem in gewissen Bereichen nochmal locker durch die Hose atmen zu können thematisch, weil man weiß, wie es funktioniert, weil man weiß ungefähr, wie die ganze Geschichte läuft, das ist schon wertvoll, also mach das bitte.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Habe ich auch schon mal reingehört. Ich habe auch echt jetzt die letzten Tage, habe ich mich so ein bisschen, ich glaube immer, wir kriegen schon, also über den DOSB und so haben wir schon Infos immer ein bisschen früher gekriegt, glaube ich, als normalerweise rausgedrängt wurde. Das ist mir jetzt immer so aufgefallen. Also trotz der Zeitverschiebung ist halt bei mir irgendwie immer alles angekommen. Wie ist denn jetzt da gerade der Stand? Wovon geht man denn in Deutschland da überhaupt aus? Ich habe überhaupt keinen Plan. Also du hast ja vorhin einmal angefangen, darüber zu reden, ob zurückkommen oder hierbleiben. Da wollte ich noch einmal kurz, ich habe heute seit mittags gemerkt, dass ich habe keine Ruhe, hier rumzusitzen, weil ich merke halt, hier wird man sau unproduktiv, ne? Also Training ist gerade so, fällt halt ein bisschen hinten rüber, weil jetzt alle Turniere abgesagt sind. Und ihr wacht alle, also jetzt nicht böse gemeint, ihr wacht alle nicht, weil du um 18 Uhr wach wirst, sondern einfach, weil 18 Uhr meiner Zeit sind die ersten von euch dann wach, also die Leute, mit denen ich tagtäglich dann arbeite, diese Projekte, die man weiter vorantreiben könnte. Das heißt, der ganze Tag ist rum, bis ich dann irgendwann anfangen kann zu arbeiten. Das ist ganz komisch und deswegen habe ich mich halt entschieden jetzt, also Frauchen hängt jetzt auch gerade in der Hotline von der Fluggesellschaft und versucht da irgendwie meinen Flug umzubuchen. Das soll wohl möglich sein, aber man kommt da halt gerade nicht rein. Wahrscheinlich buche ich mir jetzt gleich einen neuen Flug. Auf die 500-600 Euro kommt jetzt auch nicht mehr an. Ich habe so viele 1000 Euro die letzten Wochen verblasen hier. Und dann bin ich wahrscheinlich jetzt irgendwann Mitte, Ende der Woche wieder in Deutschland. Also so ist jetzt meine Idee. Sven, also Tommy und Sinja bleiben wahrscheinlich hier. Sven auch. Der wird in Melbourne dann ein bisschen trainieren und ein bisschen am Ball bleiben mit meinem Partner vom Wochenende. Und so ist gerade so der Stand. Wir wurden zwar angehalten, alle nach Deutschland zu kommen, aber ganz ehrlich, ich habe das auch gerade mal in meiner Instagram-Story abgefragt, auf Deutschland hat gerade echt gar keiner Bock mehr. Da ist eine ganz schöne Hysterie. Also jeder, mit dem ich auch so schreibe in Deutschland oder so, der ist, also mir kommt das alles sehr emotional vor, was da passiert. Kommt mir das nur so vor oder ist es wirklich so? Ich habe ja keinen Einblick gerade.
Ja, ich glaube, jetzt schwingen alle immer so ein bisschen darauf um. Die ersten, die jetzt am Anfang auch noch so ein bisschen informiert waren, gehen jetzt doch langsam und sagen, ey, das ist jetzt wirklich maximal seriös und die Zeit ist jetzt vorbei, darüber Späße zu machen. So ganz da würde ich noch nicht mitgehen. Ich meine, am Ende musst du jetzt Vernunft walten und alle müssen hier so gewisse Maßnahmen halten, damit man, darum geht's ja letztendlich, wie gesagt, um es nochmal zu rezitieren, dass wir ahead of the curve bleiben, weil die Thematik ist ja auch nicht in einem Monat vorbei. Ich meine, viele Experten gehen ja davon aus, da werden immer diese 60-70% in den Raum geworfen, hat ja auch, glaube ich, die Merkel dann irgendwann mal rezitiert, die sich in Deutschland höchstwahrscheinlich immer noch und nach wie vor infizieren werden, die es irgendwann mal gehabt haben. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal bei mir zurück überlegt, es gibt definitiv ein Szenario, dass ich Corona schon hatte, weil ich auch mal wirklich eine Erkältung hatte vor ein paar Wochen, die sehr hartnäckig war und die komplett die Symptome auf jeden Fall ergeben hätte. Wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich auf jeden Fall safe denken, oha, das wird Corona sein. So, und so eine Faktoren, viele von euch wissen es vielleicht gar nicht, waren da schon dabei, aber man geht teilweise auch davon aus, das wird sich halt bis in den nächsten Winter reinziehen. Das wird weiter akut bleiben. Ich meine, wie viele haben wir gerade? Wir machen da jetzt gerade so eine Riesenkrise draus. Wie viele sind gerade infiziert in Deutschland? Sind ein paar tausend und 60-70% ist die Prognose eines Experten. Also wir reden von Abermillionen Menschen, die das dann irgendwann nacheinander haben werden. Aber solange das auch so abläuft und trotzdem die Kapazitäten in den ganzen Krankenhäusern und so weiter am Start sind, dass alle auch gut behandelt werden können, ist es dann letztendlich halt auch wieder nicht so dramatisch. Das ist ja der Punkt.
Mhm. Wie würdest du jetzt mal, also Hysterie Level 0 bis 10 oder Skala 0 bis 10, wie würdest du das da gerade einordnen? So,
Schwer. Ich bin ja hier auch isoliert auf dem Dorf. Ich gehe heute Morgen raus. Wunderschönes Wetter, 15 Grad. Und denk mir so, die Welt ist in Ordnung. So, heile Welt. Aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das so in Köln ist. Wenn man da mal rausgeht und das Gefühl hat, da ist jetzt echt schon ein bisschen Lockdown am Start. Also, ja, ich kann es sehr schwer beschreiben. Aber ich glaube, wir sind, wie gesagt, noch nicht annähernd am Siedepunkt. Und ich würde mal insgesamt sagen, in Deutschland sind wir vielleicht so bei einer 5. 4 bis 5. Okay.
Also wird es noch viel schlimmer,
weil mir geht's jetzt schon auf den Sack. Es wird vielleicht nicht Peak-Italien-Niveau erreichen, weil wir daraus lernen und merken, dass das Gründe hat in Italien, warum es so weit gekommen ist und wir in Deutschland aufgrund der Diagnostik ein bisschen besser vorbereitet waren für die ganze Geschichte. Aber so auf eine 7 bis 8 wird es wahrscheinlich schon noch kommen. Also das kann ich mir leider schon vorstellen.
Ja, krass, ey. Dann fahre ich da einfach in so ein Land, wo mir dann wirklich viele Leute halt durch rumnörgeln und alles ist so schlecht auf den Sack gehen, ne? Ich mag das halt nicht, über Sachen so sich aufzuregen und Zeit zu verlieren, dann die man nicht ändern kann. Übrigens, weißt du, warum Norditalien, habe ich den Link in die Gruppe gestellt? Da habe ich nämlich die ganze Zeit gesucht. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit von Anfang an gefragt, warum Norditalien so unfassbarer Siedepunkt dieses ganzen Elends ist. Habe ich dir das in die Gruppe gestellt? Also hast
ich glaube nicht, nee.
Nee, dann ich habe herausgefunden, also jetzt kann natürlich auch wieder irgendein Fake, aber das war eigentlich ein seriöser Artikel. In Norditalien, aufgrund dieser Dumping der ganzen Klamottenpreise, der ganzen Klamottenherstellung, der ganzen Textilindustrie, haben die irgendwann mal angefangen, die Sachen in Europa günstig zu produzieren, und dafür haben die immer chinesische Gastarbeiter. Die Wochen, die dann manchmal 3 Wochen kommen, zwischen den einzelnen Etagen pennen, das sind zigtausende, die 3 Wochen dann arbeiten, dann wieder zurückgehen und davon 2,5, 3 Monate ihre Familie ernähren, zum Teil illegal und so weiter und so fort. Ja, und wenn du ein illegaler chinesischer Fabrikarbeiter bist, der die Scheiße mit nach Europa holt, dann ist es klar, dass da in Norditalien, da ist auch irgendwie der zweitgrößte Chinatown Europas oder sowas, wusste ich alles gar nicht, dann ist es klar, dass da ausbricht und da vor allem auch unkontrollierbar ausbricht, weil da keiner dann auch zum Arzt geht, weil die wahrscheinlich da gar nicht versichert sind. Also da scheint irgendwie ganz krumme Dinger zu sein. Und weißt du, wo das zweitgrößte Zentrum dieser Herstellung ist und dieser Billigarbeiter aus China? Richtig, im Iran. Und das ist eine Erklärung, also das erklärt vieles und einiges, ne? Und das ist so eine Sache, die, also bisher habe ich mit jedem, mit dem ich drüber gesprochen habe, die wussten das auch nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kann denn Norditalien, also woher soll das da so viel schlimmer sein als woanders? Und das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Finde ich auch ganz interessant. Deswegen wird es in Deutschland da nicht so massiv. Ich habe heute Mittag mal wieder, ich bin ja so dreist, ich habe ja die These aufgestellt, wenn das wirklich so ungefährlich ist für Menschen wie uns, sage ich mal, ne? Weil das einfach eine Erkältung ist und du da gerade auch so lapidar gesagt hast, wie, naja, wenn wir krank sind, ich war halt vielleicht schon krank, ich hatte es vielleicht schon. Ey, ganz ehrlich, dann lass uns doch alle, die irgendwie gefährdet sind, weil sie schon Vorerkrankungen haben oder einfach alt sind, dann sollte man die isolieren, sich um die kümmern und die anderen gehen einfach mal alle auf die Straße, rotzen sich gegenseitig ins Gesicht und dann ist das Thema in 2 Wochen durch. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, das ist eine steile These, die man mit Sicherheit widerlegen könnte, aber das ist an sich, ist es nicht so weit von der Wahrheit weg. Also jetzt auch so, das wollte ich eigentlich eben nochmal kommentieren, wenn das jetzt wirklich wahr wäre und hier ihr ganzen Beachvolleyballer habt euch da gegenseitig angesteckt und alle behandelt euch dann in Selbstquarantäne ohne große Probleme, weil man davon ausgehen muss, dass fast jeder, wenn nicht sogar wirklich jeder von diesen 30, keine Ahnung wie viele Leuten, da relativ groß, ohne zu starke Symptome, dann irgendwann wieder geheilt wäre, das Ding vorbei wäre und auch wieder rausgehen kann. Dann wäre das auf jeden Fall undramatisch, aber was halt, glaube ich, aktuell dann noch, ja, dann halt unbekannt ist, wie viele sind dann doch dabei. Natürlich gibt's Fälle von Leuten, die so alt sind wie wir, die an sich auch gesund waren oder zumindest vorher so, die einen medizinischen Befund haben, dass sie eigentlich gesund wären und trotzdem mal mit schweren Symptomen dann alle in die Intensivstation müssen. Das ist natürlich die Problematik, aber an sich bin ich da auch ein bisschen bei dir und deswegen, dann macht ihr auch diese Thematik auf. Ich war jetzt auch völlig schockiert. Ich hatte hier auch am Samstag, weil dann unser letztes, unser Entscheidungsspiel, da ging's ja bei uns um Abstieg, wurde abgesagt und dann haben wir als Teambuilding-Manager auch bei uns in der Mannschaft, habe ich dann auf jeden Fall veranlasst, so, wir machen auf jeden Fall was. Freitagabend Training wurde bei uns natürlich abgesagt, Hallen sind dicht, aber Samstag wollten wir uns dann auf Anlage treffen und hatten so einen schönen Schwachsinnsplan und haben bei 9 Grad draußen die Beachvolleyballanlage, die noch gar nicht aufbereitet war, haben einfach ein Netz aufgestellt und haben ein bisschen gezockt.
Tolle
Idee.
Bis
dann später halt da auch die Nachricht kam, die Beachvolleyballanlage ist zu. So, da ist zu gefährlich. Also mit irgendwie abstrusen Argumenten wie, ja, man könnte dann ja den Verein verklagen, wenn man sich da denn Corona holt oder was? Was?
Ach.
Meiner Meinung nach, also ich bin jetzt kein Jurist, aber eigentlich wenig Grundlage hat bei der ganzen Geschichte. Und da geht's ja dann eigentlich irgendwann zu weit, weil wenn ja eins noch relativ safe ist, dann ist es rauszugehen und an frischer Luft irgendwas zu machen. Ja. Weil dieses Virus ja, wie gesagt, ja eigentlich auch, was viele mal denken, Thema Händewaschen und so, nicht unbedingt jetzt über so einen Hand-Schnodder-Kontakt geht, sondern letztendlich halt über den Hals geht und halt die Husterei. Wenn du in Closed Rooms bist und da mit vielen Leuten, alle sind am Husten und ein paar davon haben Corona, dann wird's halt haarig und dann wirst du es dir wahrscheinlich holen. Aber wenn du in der frischen Luft bist, klar, dieser Ballkontakt, wie gesagt, alles überall am Ball und weitergeben und hier und da, das ist vielleicht nicht optimal, aber das ist eigentlich schon eine Maßnahme, die ist... Bei allen Maßnahmen, die man jetzt vielleicht gerade machen müsste, finde ich sowas wie Beachvolleyballanlagen schließen schon sehr extrem. Also sehr extrem und weiß ich auch nicht, ob das unbedingt sein muss.
Ich weiß auch nicht, ob es sein muss, Anfang März oder Mitte März Beachvolleyball draußen zu spielen in Deutschland. Also die These möchte ich auch mal aufstellen. Deswegen, ja. Ach, ich bin da wieder zu stumpf. Ich habe mich auch schon mit ganz vielen Leuten auch schon wieder irgendwie über Nachrichten oder so auch gezopft, weil da halt immer, also da kommen halt immer diese emotionalen Aussagen dann auch so, ne? Und dann so, auch für Kleinunternehmer. Ich bin da ja auch eher, ich denke da ja auch eher wieder wirtschaftlich so, ne? Wenn wir das jetzt alles so ausdämmen und immer wieder, und jetzt, keine Ahnung, dann vielleicht ein Jahr oder so, die 40, 50 Millionen sich über ein Jahr jetzt infizieren. Ja, was bewirkt das mit der Wirtschaft? Ne? Jeder Kleinunternehmer geht gerade pleite, so ungefähr. Bin ich auch mal gespannt. Also meine These ist nach wie vor, dass das das größere Problem wird, als statt 40, das 50 ist, Millionen
Husten. Das müsste jedem
haben.
Klar sein.
Ja, nee, ist es nicht.
Das glaube ich nicht. Wirtschaftliche weil sonst würden die Leute Auswirkungen, nicht so die auf uns zukommen, ganz brutal sein werden. Und wie gesagt, das meine ich jetzt bei IGVS auch so, ist ja auch so ein schöner kleiner Funfact, wenn die Leute jetzt rübergucken nach China und drüber lachen. Und wir hatten das auch oft schon in den Streams, die Diskussion, weil man natürlich die ganzen Videos kennt. Du hast auch die in Insta-Story gezeigt von diesen Wet Food Markets. Und da ist die Scheiße ja auch mehr oder weniger losgegangen. Oder viele, viele von diesen ganzen Virusausbrüchen, die wir auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten, sind halt oft daraus entstanden, dass über hier Wildlife Farming und so da irgendeiner meinte, ein wildes Tier essen zu müssen, was halt nicht tausende von Antibiotika in den Rachen gestopft bekommen hat und dadurch halt eine Krankheit in den Menschen übertragen wurde, die sich dann verbreitet hat. Und dann lachen da jetzt alle so ein bisschen drüber, weil ja viele auch so einen China-Hate haben. Was für mich teilweise, wie gesagt, ein bisschen unbegründet ist. Ich meine, die essen halt Hunde, wir essen Schweine, so ist ungefähr das Gleiche, ehrlich gesagt, abgesehen von dem ganzen sozialen und kulturellen. Ja, und dann gucken alle rüber und lachen jetzt so und sagen, haha, voll geil, jetzt hier die ganzen Scheißfirmen hier, Nike, Adidas, eher was ja alles Sklaventreiber ist, die müssen jetzt alle dicht machen. Und die wenigsten verstehen halt, wie dramatisch das ist, weil halt einfach China so unfassbar viel produziert und überall hin. Also das ist ja nur der eine Punkt. Und jetzt macht bei uns sogar schon alles dicht. Also ich bin gespannt. Das wird in einem Jahr potenziell, ich bin jetzt der allerletzte, der da überhaupt eine Meinung zu hat. Das ist alles ganz, ganz gefährliches Achtelwissen. Aber die Prognose ist schon sehr real. Dass also der wirtschaftliche Einbruch, der da kommen wird, bin ich mal gespannt, wie das aufgefangen wird. In Deutschland sollten wir in der Lage sein, das irgendwie zu machen, aber auf der ganzen Welt mal schauen.
Ja, aber trotzdem, das wird Auswirkungen haben und das wird auch die nächsten Jahre Auswirkungen haben. Also ich bin, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, was so eine ungewisse Zeit hat, ich würde jetzt kein Beachvolleyball-Turnier sponsern, um jetzt mal beim Beachvolleyball zum Beispiel zu bleiben. Also ja, ich würde da die Gelder komplett einfrieren und selbst wenn es irgendwann wieder freigegeben wird, Events zu machen, müsste ich mir dreimal überlegen, ob ich jetzt meine erste Kohle irgendwie oder die Kohle, die vielleicht noch übrig ist, dann da irgendwie in Marketing schieße oder ob ich erstmal irgendwie versuche, meine eigene interne Infrastruktur wieder aufzubauen. Ne? Und das sind so Sachen, die uns in unserem ganzen, in unserem ganzen Leben noch ganz, ganz, ganz lange irgendwie begleiten werden. Deswegen bin ich auch wirklich dafür, ey, lass uns doch einfach 50 Millionen gleichzeitig Husten haben und dann ist gut. Also klingt jetzt total doof und ich kriege dafür auch wieder so viel Hate, aber am Ende glaube ich, dass das mehr Sinn macht, als diese Panikmache. Ich meine, für mich war das jetzt ganz geil, weil ich ja durch meine Banklehre letzte Woche, ich habe ein paar Put-Optionen an der Börse gemacht und habe ein paar Euro gemacht, weil klar war, dass die Werte alle runtergehen. Ich nenne da jetzt mal keine Zahlen, aber für mich wird
da das werden dann etliche Leute eine Mark gemacht haben. Also
ja, natürlich.
Du hast mir das auch gestern erzählt und ich dachte mir schon, ja, du Arschloch, weil ohne Scheiß, selbst ich, und ich bin da so weit von entfernt, hatte mal kurz drüber nachgedacht, so, boah, wenn ich jetzt hier Kapital hätte, dann wird selbst ich drüber nachdenken, jetzt da mal ein bisschen was zu machen, weil das ja auch, glaube ich, relativ offensichtlich war für Experten, dass du da mit so ein, zwei, ja, wirklich vorsichtigen Kalkulationen da, glaube ich, das ganz gut ausnutzen kannst, die Situation.
Ja, also da brauchst du nicht, also das ist wirklich, da braucht es jetzt kein Hellseher sein. Das war komplett logisch, dass da die Werte einkrachen. Und wenn du drauf setzt, dass die Werte einkrachen, dann machst du in einer schnellen Minute, machst du eine schnelle Mark. Genau das Gleiche ist, kannst du ja jetzt, wenn jetzt die Fluggesellschaften alle am Boden bleiben, kannst du ja mal die Lufthansa-Aktie mal angucken. Also da kannst du auch in zwei Wochen einsteigen und da bin ich mir sehr sicher, dass du in einem Jahr auf jeden Fall eine sehr gute Mark gemacht hast und die Rendite tausendfach besser ist als
bei neue Rubrik bei Onus, Börsentipps mit Olaf Falkenhorst. Und demnächst gehen ja alle in Privatinsolvenz und schreiben uns, sliden unsere DMs bei Instagram. Also bitte, ja, also nicht direkt jetzt alles, das ganze Vermögen bitte auf Lufthansa gehen, sondern vielleicht sich vorher noch mal ein bisschen selber informieren und sich über das Risiko bewusst sein. Aber Recht wirst du am Ende des Tages haben, das stimmt.
Ja, also jetzt letzte Woche hatte ich auf jeden Fall schon mal Recht und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen, weil das sind jetzt todsichere Dinger. Das ist einfach so. Aber gut, ich glaube, das ist jetzt das kleinste Problem oder was auch immer. Jetzt gibt es wieder ein, zwei, die denken, ah, Falkenhorst, sehr gut, aber der Großteil denkt wahrscheinlich immer noch, mein Gott, der hat echt gesagt, die sollen alle sich draußen ins Gesicht rotzen gegenseitig.
Ja, mal schauen. Ich meine, ansonsten, ich bin mal gespannt, wie die Leute die Zeit jetzt alle so nutzen werden. Weil das ist ja für viele, ich meine, je nach Branche, viele werden weiterarbeiten müssen. Viele sind ja auch sinnvollerweise im Homeoffice, jetzt auch für viele Schüler. Je nachdem, wie modern die Schule ist, ist es schon real, dass die Schule komplett digital weitergeht und auch komplett Prüfungsabgaben, einfach ständige Vollbetreuung dann immer noch digital abläuft, was ja so auch sein sollte tatsächlich 2020. Also es sollte ja nicht komplett das Schulsystem und alles einbrechen, nur weil wir nicht mehr in der Lage sind, wirklich irgendwo vor Ort zu sein. Also das ist ja schon mal ein gutes Signal, dass es teilweise in Deutschland angekommen ist. Aber viele werden jetzt Zeit haben. Einige Schüler und auch Studenten, muss man auch ganz ehrlich sein, ist auch, finde ich, also da kann man nicht haten, die jetzt sagen, geil, Mann, ich habe 5 Wochen frei, weil jetzt einfach bis inklusive Osterferien einfach auf jeden Fall mal frei sein wird. Und da mal gucken. Einige fangen jetzt an, sich hier Hobbys zu suchen. Etliche NBA-Spieler fangen jetzt an, Twitch zu streamen. Man munkelt ja vielleicht auch, dass Alex Falkenhorst vielleicht bald anfängt. Naja, gucken wir mal. Also das wird jetzt auf jeden Fall eine spannende Phase. Also am Ende des Tages, ey, auch die Zeit einfach mal nutzen. keine Ahnung, ob es ist, man liest mal wieder öfter mal ein Buch, man nimmt sich vielleicht mal die Gitarre in die Hand, die man vor 5 Jahren gekauft hat und vielleicht vorhatte, das zu lernen, so wie es bei mir der Fall war, dann festgestellt, ich bin halt ein Bauersjunge und habe dicke Wurstfinger, das ist für mich eh schwierig, Gitarre zu lernen und dann komplett aufgegeben. Das sind halt so eine kleine Geschichten. Also man kann jetzt die Zeit in die Quarantäne, muss man auf jeden Fall auch gut nutzen. Und für alle, die jetzt wirklich betroffen sind und von ihrem normalen Leben abgeschnitten werden, da musst du schon ein bisschen kreativ werden, weil ansonsten, das weiß auch jeder, gerade jeder Sportler, wo jetzt auch viel wegfallen wird, Fitnessstudio weg, Beachvolleyball potenziell weg, worauf sich, glaube ich, viele Hörer bei uns gefreut haben, da musst du jetzt echt schauen, wie du jetzt wirklich die Zeit gut nutzen kannst, ohne dass dir nach 2 Wochen nicht komplett langweilig ist.
Ja, mir wird ja wahrscheinlich nach einem halben Tag langweilig. Also wenn wir da nicht irgendwie, also wenn ich jetzt zurück bin, dann müssen wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen, dann müssen wir uns irgendwo einen Schlüssel von der Beachvolleyballhalle klauen und dann da irgendwie ein bisschen Content produzieren und was auch immer. Weil, oder ich muss wirklich anfangen zu streamen, weil sonst wird mir da echt ein bisschen langweilig dann. Also das weiß ich jetzt schon, habe ich ja heute schon gemerkt. Ich sitze hier einen halben Tag, keiner ist online, alle Anfragen werden nicht beantwortet. Du kannst auch irgendwie, kannst ja mit keinem irgendwie keiner antwortet dir auf irgendeine Frage, weil die gerade alle genug mit sich selber zu tun haben. Also das ist schon echt eine scheiß Zeit für jemanden, der eigentlich nicht so 2 Stunden mal ruhig sitzen kann. Das ist schon, Mann, ey. Ja, aber ich komme jetzt erstmal zurück und dann gucken wir mal, was wir aus der Situation machen. Weil da öffnen sich immer wo, ne, das haben wir letztes Jahr gemacht durch meine Verletzung. Wenn irgendwo eine Tür zugeht, gehen auch immer wo irgendwo anders Türen auf. So, das haben wir nämlich letztes Jahr schon festgestellt. Ich zahle hier gerade in das Phrasenschwein ein. Das ist in dem Fall der Pokal, der hier vor mir steht. Ich habe nämlich einen schönen Pokal gekriegt hier. In Australien gibt es nämlich bei der nationalen Tour gibt's einen Pokal, Dirk. Im Gegensatz zur deutschen
Oha,
Tour gescheit.
Was habt ihr denn für einen Platz gemacht? Ich habe gesehen, also ich habe die Story natürlich verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich die Endphase mitbekomme. Im letzter Stand war, dass ihr im Halbfinale wart. Mit dem guten Nate, muss man ja sagen. Grüße ihn auf jeden Fall raus. Er wird höchstwahrscheinlich zuhören. Da bin ich eh gespannt, was du da von dem Turnier erzählen kannst. Da werden wir gleich mal drauf eingehen.
Ja, ich habe deswegen habe ich die Transition mal so hergeleitet. Übrigens, Nate ist auch witzig, weil wir haben letztes Jahr in einer unserer ersten Episoden haben wir über Malaysia gesprochen, über das Turnier und haben darüber geredet, dass samstags morgens Spiel um Platz 5 von Rossi Karambula auf Court 4, da habe ich so lapidar gesagt, naja, samstags morgens kann man ja gegen so einen Slowenen auf Court 4, dann hat man vielleicht keinen Bock oder so, dann verpennt man und verliert man. Das hat er mir diese Woche halt immer noch so 10 Mal oder so vorgehalten, dass ich das gesagt habe. Ne? Auch zu Recht an der Stelle.
Oha, da hat er sich auch nicht lang gemerkt. Also ich weiß noch, letztes Jahr Gandia war das immer noch sehr akut, dieser Typ da vom Court und so, ne? Irgendwie Slowene.
Das war der Slowene von Court 4.
Finde ich aber auch gut, wenn man das so ein bisschen so leicht persönlich nimmt, aber eigentlich überhaupt nicht sehr, aber dann die Chance trotzdem nutzt, das einfach dann als Pointe dann mal so ein Jahr durchziehen zu können. Das finde ich sehr gut.
Nee, ist auch völlig okay und das muss ich mir auch anhören. Aber das war für mich natürlich eine schöne Fügung, dass ich mit einem erfahrenen World Tour Spieler, der jetzt, muss man zu sagen, nicht 100% im Saft war, weil der jetzt einfach schon seit ein paar Wochen hier in Australien war und eher Training gibt in Melbourne, anstatt selber zu trainieren und so. Aber das war auf einem schönen Niveau, konnte da schön spielen bei, ja, erstmal einem mega geilen Strand, ne? Bei aber unter anderem echt schwierigen Bedingungen, weil das wirklich sehr, sehr böig war zum Teil. Weil hier ist natürlich jetzt auch gerade, hier ist ja massiver Herbst, ne? Also hier regnet jetzt auch manchmal nachmittags und sowas ganz schön doll. Ich glaube, der Svenedikt, weil jetzt gerade, wenn du es im Hintergrund hörst, es regnet jetzt gerade so doll, dass der Sven jetzt mal aufstehen müsste eigentlich von der Couch, um die Tür zuzumachen. Aber ich glaube, das ist das Geile, diese Millennials, die hören das nicht, weil sie wieder irgendwie am Handy hängen. Und ich kann jetzt so lange reden, bis er irgendwann, jetzt hat er es verstanden, dass ich über ihn rede. Sven, könntest du bitte die Tür einmal zumachen. Das wäre ganz hervorragend, sonst haben unsere Hörer hier keinen 100%igen Soundgenuss. Vielen Dank, lieber Sven. Danke sehr. Du müsstest sehen, wie der sich da hochquält. Ey, mit 21 habe ich nach 5-6 Riesenbier am Abend danach nicht so vegetiert. Das kann ich schon mal sagen, ey. Und jetzt kriege ich auch noch einen dicken Mittelfinger ins Gesicht.
Grüße gehen raus ins Venedikt, ey. Jetzt ist der demnächst Gott, lost ey. In Melbourne dann wirklich. Ja. Also ich bin mal gespannt.
Das ist jetzt kommt er. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Wortmeldung hier. Kommt auch nicht. Er geht nur an den Kühlschrank. Ihm ist wieder langweilig, er hat Hunger.
Ja, über das Venedigt werden wir auch noch reden. Da soll sich mal keine Sorgen machen. Natürlich kommt auch noch gleich das Doha-Recap. Aber haben wir im Intro wahrscheinlich schon gesagt.
Machst du das eigentlich auch, wenn du den Mittelfinger zeigst, dass du den Daumen so rausstreckst daneben? Sieht richtig, also ist machen oder machen das nur die Jugendlichen?
Ach so, so ein bisschen gangstermäßig. Ja, nee, aber es gibt ja verschiedene Versionen. So ab und zu mal hier die beiden Knöchel von den beiden daneben so hochzunehmen. Das ist ja auch so ein bisschen Rapper-Style. Mhm. Ich weiß gar nicht, aber so. Ja, irgendwas anderes mache ich auch. Ich glaube nicht, dass ich den normalen Mittelfinger mache. Tatsächlich
also,
muss ich zugeben.
Ich mache jetzt gerade mal den Mittelfinger und der ist einfach so sehr aggressiv mit so einer Faust drunter, fällt mir gerade auf. Also ich mache das nicht mit dem Daumen zumindest. Sieht auch irgendwie nicht gut aus. Vielleicht hat Svenny aber auch Gicht vom Links- und Rechts-Swipen. Das könnte natürlich sein. Der ist jetzt auch schon ein paar Wochen unterwegs, weißt du? Das kann natürlich sein. Immer wieder an neuen Orten. Oh, jetzt wird er rot. Ist das geil.
Ja, komm, dann erzähl mal ein bisschen von dem Turnier. Erzähl mal ein bisschen von der nationalen Tour da in Australien. Erste Einblicke gab es ja schon. Ich glaube, Wortlaut war, es ist ja nicht ganz so professionell aufgestellt oder so rein von der Infrastruktur drumherum beim Turnier. Das war wohl nicht vergleichbar mit der deutschen Tour. Aber interessiert mich direkt mal alles. So, also erstmal vom Vibe her. Ich glaube, da waren ganz geile Bilder, weil das war halt echt noch so, hatte auch da wieder so ein bisschen Surfer-Vibe. Alle saßen auch so um den Feldern herum, war ja, genau. So gute Stimmung. Das sah auf jeden Fall ganz geil aus. Wenn man jetzt mal, wie viele werden ja an den Geräten gehangen haben, weil es ja auch in Doha alles, war ja ganz geil, man konnte ja wirklich jedes Spiel sehen auf YouTube, das war ja nicht schlecht, haben wir auch Werbung für gemacht, aber das da zu sehen, ne, also den Vergleich wieder für mich auch wieder ein maximal sinnloses Turnier, nach Doha geklatscht wird und klar, also ich glaube jetzt nicht, dass Corona der große Faktor war, aber da vor ein, zwei Ölscheichen gespielt wird und ansonsten ist einfach nur Totenstille und niemanden juckt es, das ist für mich so eine große Farce und dann finde ich es schön, mal wieder dann so ein kleineres Turnier zu sehen, wo aber einfach wirklich dieser ehrliche, geile Beachvolleyball-Vibe dann einfach ein bisschen rüberkommt, also das sah schon mal ganz geil aus.
Ja, aber die Australier machen dahingehend viel richtig. Das ist ganz, die haben, also es waren eine 16er Quali, Single Elimination, vier kommen durch. 12 waren direkt im Hauptfeld und am Ende wurden 16er modifiziertes Poolplay. Das kannten wir auch aus dem letzten Jahr zum Beispiel von der deutschen Tour. Also das war das Spielsystem. Das Geile ist, alle Spieler, die in der Quali an dem Freitag ausscheiden, können ab Samstag so ein B-Finale quasi parallel spielen. Also ich habe zum Beispiel während meines Halbfinals lief das Halbfinale des B-Turnieres. Das waren Jungs, gegen die wir am Freitag die zweite Quali-Runde gewonnen hatten. Und das ist eigentlich mega geil, weil du alle Teams das ganze Wochenende da behältst. Die haben natürlich auch den Platz, 20 Courts aufzubauen. Aber das war natürlich, also das ist eine coole Sache, weil dadurch dieser Vibe einfach komplett stehen bleibt. Dann ab Samstag sind Jugendliche angereist, weil die jetzt ursprünglich von Sonntag bis Mittwoch halt die Jugendmeisterschaften, die Australischen dort geplant hatten. Also die lassen so eine Anlage halt dann da stehen und zum großen Abschluss dieses Volley-Slams, so nennt sich das hier, hätten die dann halt das Drei-Sterne-Turnier gespielt. Also es war von der Struktur her, um so eine Community zu vereinen, ja, die Jugendspieler haben noch die Finals der nationalen Serie mitgekriegt, also ihre vielleicht zukünftigen Profis oder was auch immer gesehen oder Vorbilder und haben dann eine Woche danach noch die Chance, die besten Spieler der Welt an ihrem Strand zu sehen. Das ist natürlich komplett geil. Also das zu vereinen, ist mega geil, finde ich. Und das haben die Australier drauf. Das ist in Deutschland, steht das, glaube ich, gar nicht zur Debatte, weil das Spielsystem so fixiert ist. Ne? Das fand ich mega cool. Struktur war halt so ein bisschen, also man musste zum Beispiel zum Teil selber anschreiben und zweiten Schiedsrichter stellen und das ist dann bei 30 Grad, wenn du drei Spieler am Tag machst, ist das dann doch schon immer relativ.
Bock drauf, oder?
Ja, ist anstrengend, definitiv. Also habe ich gar keinen Bock drauf. Aber man muss auch sagen, wenn du gewinnst, musst du nicht, ne? Also dann hast du halt Glück, aber ist halt auch krass, wenn du zweimal verlierst, musst du halt dann zwischen den beiden Spielen hast nur eine Stunde Pause und da musst du 45 Minuten von pfeifen. Also das sind so ein paar Sachen, die halt dem Profisport so ein bisschen abtrünnig sind, aber an sich ist das einfach ein geiles Event und der Vibe an so einem Strand und die Leute sitzen einfach ums Feld drumherum, das ist schon cool. Und überhaupt die ganzen Leute sind auch wieder geiler, da kommen geile Sprüche, da werden Situationen abgefeiert, da gibt's mal einen coolen Spruch, die Spieler zwinkern sich zu. Am Ende ist es wahrscheinlich so, weil da nicht so viel Geld und so viel Professionalisierung hintersteckt, wie vielleicht bei einem oder anderen auf der deutschen Tour, beziehungsweise den Spielern wird ja eingeredet, dass sie Profis sind. Mir gefällt es hier wieder besser, aber das ist, ist eher vergleichbar Richtung USA, so der Vibe auch am Strand und wie die Felder aufgebaut sind und das ist einfach cooler als bei uns in Deutschland. Bei uns ist alles so strikt und so nach Vorschrift. Ist einfach so. Also du hast das schon sehr gut wahrgenommen von außen, stimmt.
Wie habt ihr denn abgeschnitten jetzt? Hast du schon gesagt? Ich habe es glaube ich nicht mitbekommen.
Nee, ich bin der Erster geworden. Naja, wir haben gewonnen. Also ich beende die Saison 2020 quasi.
Als Weltmeister, sozusagen.
Ja, genau. Ich habe alle
international letzten Kontinent und direkt geworden, Mensch, ist das eine Ansage. Aber ja, beschreib mal das Niveau so ein kleines bisschen. Also da werden ja auch, ich meine, man hat es ja mitbekommen, auch im Damenturnier waren ja dann Sandra Ittlinger und Sarah Schneider, die dann auch, glaube ich, da national bei den Damen da angegriffen haben. Und da werden ja auch ein, zwei internationale Teams dabei gewesen sein. Aber war das jetzt schon so ein Ding, dass du mit Nate, der auch ein World Tour Spieler ist und der auch natürlich ein guter Mann ist, auch wenn er jetzt gerade vielleicht nicht ganz hundertprozentig im Saft ist, dass ihr da antretet und das dann auf jeden Fall auch gewinnen müsst? Oder wie kannst du das Turnier da so beschreiben? Auch allgemein unter den wirklichen Nationalen, unter den Australiern.
Ein, zwei Australier, wir haben ja auch im Finale gegen Australier gespielt. Die waren dann auch ganz gut. Da war einer, der hat auch bei den Alpenvolleys gespielt. Hodges oder so hieß der, glaube ich. Der hat letztes Jahr oder vorletzte Saison hat er bei den Alpenvolleys in der ersten Liga gespielt, hat früher auch Nationalmannschaft in der Halle gespielt. Und ein Athlet mit einem der Nachwuchs erweiterten Bundeskader-Athleten beziehungsweise Nationalmannschaftsathleten hier aus Australien. Gegen die haben wir im Finale gespielt, haben im Viertelfinale Krattiger Brea geschlagen, also die Schweizer. Und im Halbfinale mit Tralhausen, ne? Also es waren halt auch noch zwei Schweizer dabei und zwei kanadische Teams, die auch noch da waren. Zwar nicht Pedro Schächter, sondern die Teams, die dahinter sind, aber trotzdem, also war das Niveau, Na, in der Spitze war es, also die ersten 5-6 Teams waren auf jeden Fall sehr, sehr brauchbar und wir hatten 3-4 wirklich, wirklich schwierige und gute Spiele. Also es hat mega Bock gemacht und war im Nachgang jetzt eigentlich eine Top, also ich habe 8 Spiele gemacht am Wochenende, war dementsprechend durch auch, aber es war
eigentlich an sich geile Vorbereitung, ne?
Ja, mega, vor allem genau an den, auf den Courts, die du hättest halt ab Donnerstag dann im Hauptfeld bespielt bei der World Tour. Also die Idee unserer Planung hier, die war eigentlich ganz gut, ist halt natürlich komplett nicht aufgegangen, aber an sich war das ein geiles Turnier und wenn ich die auch mit Sven hätte spielen können, wäre das auch eine gute Sache gewesen. Also grundsätzlich war der, wir können, also unser ursprünglicher Plan, der war erstmal gut. Man muss auch mal die positiven Sachen erwähnen. Der war erstmal gut. Jetzt am Ende ist natürlich alles, also für das Turnier bin ich jetzt alleine hier hingefahren, hätte ich natürlich sonst nicht gemacht, weil mir fällt halt einfach mal auf, jetzt gerade mal die Flugverbindung geguckt. Die schnellste Flugverbindung ist 30 Stunden und dann über Flughäfen, wo du nicht weißt, ob du da irgendwie weiterkommst oder so. Es ist so krass. Ich bin einfach so weit weg. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist einfach.
Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, interessiert mich natürlich auch wieder privat. Ist wieder so eine Frage, die eigentlich eher für mich gedacht ist, aber dann gehe ich auch mal davon aus, dass es auch einige interessiert. Beschreib mal so ein bisschen den Unterschied, wie das jetzt ist. Ich meine, wir haben ja jetzt oft uns schon über Svenny unterhalten, über seine großartigen Qualitäten, auch über seine Defizite, aber der Kontrast ist ja relativ stark. Wenn wir jetzt bei Svenny von einem fast 2 Meter Weltklasse-Athleten ausgehen und jetzt spielst du mit einem Nate, der ja auf World-Tour-Niveau zu den kleinsten oder auf jeden Fall zu den kleineren Abwehrspielern gehört, der eher so ein bisschen über die Technik, so ein bisschen über die Finesse kommt. Beschreib mal so ein bisschen, wie das für dich als Blocker ist, so im Vergleich Svenny, Nate.
Ja, also ich kann ja zumindest, also Nate ist auf jeden Fall ein ruhigerer und etablierterer Verteidiger. Also das ist schon mal ganz klar, ja. Aber es gibt natürlich so ein paar Sachen, die man, also mit Nate kannst du zum Beispiel gerade bei diesen Bedingungen sehr gut spielen, wenn der Gegner Stress hat, gerade so irgendwie, du schlägst in den Wind auf und der Gegner hat Stress, dann spielst du einen sauberen Linieblock, siehst zu, dass er nicht Linie irgendwie an dir vorbeischlägt oder dich anschlägt, musst den Line-Shot dann über dich halt sehr hoch ansetzen und dann kann er maximal noch die lange Diagonale schlagen. So, das sind so die beiden Bälle, die halt, wenn du Druck erzeugst, ja meistens bei den Bedingungen dann zustande kommen. Und das macht Nate halt gut. Der steht die dann halt aus, der weiß, wenn der Gegner langsam wird, spielt er wahrscheinlich einen Shot, den kann er dann verteidigen und verteidigt dann aber auch die halben Schläge oder die schlechten Schläge auf jeden Fall und der kommt zum Gegenangriff. Der Sven ist ja eher so einer, der dann mal den unmöglichen Line-Shot noch erläuft, weil er einfach der schnellste der Welt ist, aber dann auch mal einfach so einen Halbschlag diagonal weglässt, weil er denkt, da kann doch jetzt nicht so ein einfaches Ding kommen. Also es ist halt am Ende ist es brutaler Kontrast und der ist vor allem auf Erfahrung dann irgendwie zurückzuführen, ne? Also im Vergleich gerade Abwehr, Sven und Nate, auch in schwierigen Spielsituationen nicht hektisch zu werden, beziehungsweise in knappen Spielsituationen, das muss man dazu sagen, der Druck jetzt hier bei der nationalen Tour in Australien war jetzt nicht so hoch wie bei einem World Tour Viertelfinale oder Gruppenspiel, Entscheidungsspiel oder so, muss man auch ganz klar sagen, dass man da ein bisschen ruhiger bleibt, wenn man nicht so viel investiert hat und nicht so viel verlieren kann, ist auch klar. Und was halt der größte Unterschied ist, und das ist halt total heftig, so Gegenangriff, wenn dann einer verteidigt wird, so der Nate, der braucht erstmal, der steht dann auf und dann will er ein schön höheres Zuspiel haben und dann guckt er und will den Ball in die richtige Feldhälfte schubsen, während Sven ja immer wie so ein Stier einfach nur aufspringt und am besten so ein Aufsteiger sofort eingaloppiert. Also da habe ich auch ein Zuspiel, habe ich echt massiv gebraucht, um da eine Rhythmisierung hinzukriegen, die halbwegs gepasst hat. Das hat echt 2-3 Spiele gedauert. Das ist also der größte Kontrast überhaupt gewesen. Ich meine, aber ich glaube auch, Nate baut sein Spiel auch sehr viel über variable Shots auf, spielt auch mal einen Rainbow Shot oder so, hat einen sehr guten Cut Shot und so weiter und so fort, verzögert, während Sven ja immer nur früh oder ganz früh hart diagonal oder hart Linie schlägt. Also, es ist schon sehr unterschiedliche Spieler. War mal interessant. Also, man weiß jetzt, was einem fehlt, wenn man mit Sven spielt, man weiß aber auch, was man hat, wenn man mit Sven spielt, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, klar.
Ja, aber ist
ja deswegen gut. War das, fand ich auch. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Hätte ich auch gerne live gesehen, aber hätte ich jetzt auch ungefähr vermutet, natürlich, dass es die Unterschiede gewesen
sind. Ja, waren. Natürlich.
Dann nächste Frage. Hat Sven die Episode gehört? Hat er sich, wenn wir jetzt mal die Transition vielleicht mal in Richtung Doha machen und von den Eindrücken, die du vielleicht jetzt im Nachhinein, du konntest nicht mal live mit dabei sein, aber vielleicht die Spiele ja inzwischen, denke ich mal, gesehen haben wirst von Julius und von Svenny, die sie dann in Doha absolviert haben. Aber gab es da im Nachgang nochmal einen Kommentar vielleicht zu dieser 90-10-Geschichte im Vergleich hier Walkenhorst-Wickler gegen Tole Winter?
Nee, da gab es gar keinen Spruch zu. Aber er hat auch zum Beispiel einen Vergleich angestellt, der auch ganz interessant war, auch in dieser Anpassung zum Zuspiel. Da haben wir uns gestern drüber unterhalten, dass halt, dass zum Beispiel Julius ja öfter mal aus der Transition einfach mal einen Ball baggert. Und das mache ich ja nicht. Wenn ich pritschen kann, pritsche ich halt. Und da ist Sven dann auch aufgefallen, dass dadurch halt diese Zeitverzug halt, da muss man halt einfach ein bisschen länger warten. Und was fällt Sven meistens schwer nach der Defense oder aus einer Stresssituation? Zu warten im Gegenangriff. Und dadurch, dass der Partner dann baggert, fällt der Ball natürlich noch tiefer FIFA, bis er gespielt wird und ist dadurch einfach viel länger unterwegs. Das heißt, man müsste theoretisch noch länger warten. Das sind so Sachen, die einfach, die einem dann alles auffallen, wenn man mal wieder mit einem anderen spielt. So, ne? Das sind so Sachen, die jetzt passiert sind. Zu dieser 90-10-Geschichte haben wir gar nicht gesprochen. Das war, ja. Aber mir ist übrigens aufgefallen, jetzt wo du es ansprichst, ne? Wir haben da ziemlich gut vorausgesagt eigentlich, ne? Das Turnier. Haben wir nicht beide gesagt, aus der Gruppe kommen sie und wenn es gut läuft, werden sie 9. Und wenn es nicht gut läuft, dann halt 17. und dann war es das. Und am Ende ist es halt auch genauso eingetreten, ne?
Muss man einfach, ja, irgendwer so hat behauptet, ich glaube, ich habe es bei Instagram oder sogar, glaube ich, in den Livestreams teilweise gesehen, wo übrigens auch viele Unusma am Start waren. Also ich habe ja auch immer dann die YouTube-Livestream angeschmissen, hatte nebenbei mal den Chat laufen und ganz stumpf haben auch teilweise einfach mal Leute so Unusp gepostet. Unusp, um da irgendwie da ein bisschen zu signalisieren. Fand ich sehr schön. Also könnt ihr auf jeden Fall gerne weitermachen. Wir werden dann auch mal, ich war da jetzt nie in der Lage, ich war nie am Rechner. Ich konnte da jetzt nicht groß mitchatten mit euch, aber theoretisch wäre es ja auch mal ganz witzig, wenn man da vielleicht dann mal sich da gemeinsam trifft zum Beachvolleyball schauen. Das ist ja eigentlich auch ganz nett. Aber ja, da hat jemand behauptet, ich hätte 17 davor rausgesagt. Ich glaube gar nicht, das stimmt. Ich glaube auch, dass ich 9. gesagt habe. Ich meinte ja, ich würde mir gerne wünschen mehr, aber sehe es persönlich nicht so kommen. Ja, und dann müssen wir ja darauf mal gehen. Ich weiß nicht, ob der erste Eindruck, ob du vielleicht von Svenny nochmal was erzählen kannst, weil der ist ja, zumindest bei Instagram, hat er ja relativ schnell einen Post gemacht und du bist noch so leicht emotional und da hat er ja schon rausgehauen. Hätte er jetzt meiner Meinung nach nicht nötig gehabt. Er war natürlich auch eine ehrliche Nummer, dass er irgendwie sagt, so hier, du bist ein Turnierbericht, klassisch 17. geworden. Schönen Dank an Julius, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich glaube, der letzte Satz war von ihm bei diesem Instagram-Post, so und spätestens jetzt weißt du, glaube ich, was du an Clemens hast. Also ist da natürlich auch, war dann sehr selbstkritisch da am Start und hat dann da sowas rausgehauen. Hat sich das ein bisschen verändert über die Tage oder herrscht da denn jetzt bei Svenny noch so ein bisschen aktive Unzufriedenheit, dass er jetzt mit dem potenziell sehr guten Partner da irgendwie die Chance nicht nutzen konnte oder vielleicht gerade im direkten Vergleich zu Clemens, der zu dort abgestunken ist oder wie siehst du das?
Naja, also ich glaube nicht, dass sie da, also das war jetzt kein Problem. Also das erste Spiel war wohl katastrophal.
Ja, das stimmt.
Passiert dann halt, da ist man sehr hektisch, man nimmt sich sehr viel vor, man denkt halt, das ist eine Chance, dann kann das auch schnell nach hinten losgehen, vor allem bei den Bedingungen da in Doha und man spielt dann ja auch gegen keine Blinden. Also ich meine, so Slick Allen, sehr unangenehme Block-Defense, schlagen beide ganz gut auf, vor allem ganz unterschiedlich. Ja, Slick mit guten Aufschlägen im Topspin. Ellen eher mit so treibenden Flatterbällen, also komplette Rhythmusbrecher halt dabei. Und war das schlimm, einen Rhythmus zu brechen, habe ich letzte Episode auch gesagt, bei einem neuen Team ist das ganz schlimm, weil die sich meistens nicht wieder in diesen Rhythmus reinspielen können. Das heißt, du kriegst überhaupt keinen Rhythmus in deinen Sideout rein. Und dann steht halt vorne auch einer, der wirklich massiv übers Netz reicht und dann kachelst du halt auch mal im Block, dann ist es halt so. Und dann halt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal im Block zu kacheln, ist halt auch ein bisschen dämlich, aber gut, passiert. Zweite Gruppenspielern starke
Kämpfe. Aber mental mal ganz kurz, weil das ja ein Take ist, den du auch immer ganz sagst. Ich glaube, rein von der Mentalität hätte es keine schlimmeren Gegner geben können als ersten vermeintlich leichten Gruppengegner für die beiden, als jetzt wieder so zwei Mentalitätsmonster, die Amis, die sich einfach bei jedem Ball pushen und genau das ausnutzen, was halt so ein Interimsteam hat, nämlich ein bisschen Unsicherheit, ein Svenny, der wirklich überhaupt nicht reinkommt, in keinem Element. Und ja, das war wirklich Gift in dem Punkt. Aber haben sie stark runtergespielt, die Amis, muss man echt sagen.
Ja, und dann halt aber gegen die Belgier, den vermeinten Pflichtsieg eingefahren. Ja, und dann spielst du halt auch gegen Samoilovs Medins, ne? Also ich meine, im zweiten Satz führt man halt mit 3-4 Punkten, das sollte man dann gewinnen. Das Krasse ist, ich habe letzte Woche so viel Beachvolleyball gesehen, weil hier halt die Spiele immer so um 18 Uhr angefangen haben, ne? Und dann habe ich so von 18 Uhr bis 1-2 Uhr nachts, weil auch der Jetlag halt so Bedarf halt war, dass man halt spät ins Bett gegangen ist und spät einschläft. Ich habe halt wirklich, zum Teil haben Tommy und ich auf drei Felder gleichzeitig gestreamt und haben halt dann geguckt und kam jetzt, also ich habe wirklich so viel Beachvolleyball konsumiert letzte Woche, unfassbar, hat natürlich jedes Spiel von den Jungs gesehen und Samoilovs Medins waren schon ganz gut, bei den Bedingungen auch, den zweiten Satz muss man gewinnen, aber am Ende waren jetzt die letzten beiden Spiele, fand ich jetzt nicht schlimm, das erste Spiel, da muss man ganz schnell abhaken, aber ich glaube, das war dann auch so, weil sonst hätte man nicht am Nachmittag direkt gewonnen und dann, ja, am Ende ist ein 17. Ich glaube, im Durchschnittsniveau jetzt auch für Julius, der weiß wahrscheinlich definitiv, was er an Clemens hat, aber für beide so, okay, wir haben jetzt 3 Spiele gemacht, das war in Ordnung. So, das erste war zum Vergessen, der zweite war solide und der dritte haben wir uns okay verkauft. So würde ich das jetzt mal abstempeln. Ich weiß nicht, ob Sven jetzt zugehört hat und vielleicht mal nickt er jetzt gerade, schüttelt mit dem Kopf.
Ja, also das ist auch so mein Takeaway eigentlich gewesen. Ich fand, dass Svenny das hinten raus eigentlich auch ganz gut gemacht hat, vor allen Dingen da mental gut drauf reagiert hat. Und dann hat es ein paar Elementen vielleicht ein bisschen gefehlt, ob dann vielleicht wieder genau 1-2 von diesen Schlägen, die da eigentlich verteidigen solltest als Abwehrspieler auf dem Niveau, die dann vielleicht weggehen. Aber hinten raus, Sideout. Ich meine, das hast du ja auch gesehen, die Smallhouse Medians. Und so muss es ja eigentlich perspektivisch mit Svenny auch sein. Wenn ihr gegen so ein auch inzwischen einfach ein Team, was ins Alter gekommen ist, dann müsst ihr euer Sideout dann einfach da brutal brutal durchspielen, weil den Svenny keiner blockt, dich keiner blockt in dem Matchup und dann müsst ihr einfach nur zusehen, dass der Spielaufbau passt und dann machst du irgendwie deine Breaks über den Samoylovs. So müsste es ja eigentlich laufen. Es saß im zweiten Satz ja auch lange aus, aber ich glaube deswegen auch, ich will jetzt gar nicht noch so sehr weiter drauf rumreiten mit Clemens ist irgendwie viel besser als Julius, was man ja irgendwie mal so sagt. Ich bleibe ganz klar dabei, wenn man euch vier vergleicht, ist Clemens der mit Abstand beste Volleyballer im Konstrukt. Ja. Da sind sich auch, glaube ich, alle einig. Und Julius, das ist ja genau das Ding, worüber wir auch reden. Julius ist halt nicht der Spieler, was wir immer sagen mit dieser Fähigkeit, ich mache auf jeden Fall jeden jetzt erstmal direkt besser. Nur weil ich hier jetzt bin, kann ich jetzt auch mit Simon Fretschner, mit Lukas Fretschner spielen. Wir werden auf jeden Fall das mindestens solide bis gut machen, weil ich jetzt so der Garant bin. Und ich glaube, das hast du auch im zweiten Satz so ein bisschen gesehen. War halt genau der Klassiker. Da hat Svenny vielleicht mal minimal gestruggelt, dann wollte sich der Julius ein Herz fassen und hat mal gesagt, so, ich entlaste jetzt, nehme mir mal einen zweiten Ball einfach mal raus und was ist, daraus entstehen dann Fehler und das ist dann halt eine giftige Geschichte. Und da ist er noch nicht der Spieler. Ich sage nicht, dass Julius da nicht vielleicht auch noch hinkommen kann, weil ich meine auch, was seine Blockarbeit angeht, hat er uns ja unter anderem bei der WM eines Besseren belehrt. Ja, also Potenzial ist ja noch da. Aber aktuell in der Entwicklung ist Julius Tole in der Blase jetzt noch nicht dieser absolute Elite-Weltklasse-Blocker, der jeden Abwehr Spieler um sich herum jetzt direkt besser macht.
Sehe ich ganz genauso, aber man muss auch mal sagen, ich habe jetzt nochmal auf das Blockspiel vor allem geachtet, die Positionierung ist schon gut von ihm, also das ist schon wirklich massiv besser geworden, da sieht man eine Handschrift, die immer weiter verfolgt wird, das gefällt mir schon ganz gut. Ich würde mal gerne irgendwann mal zeitnah wieder gehen, die spielen oder trainieren, dann kann ich das nochmal genauer beschreiben, inwiefern das besser geworden ist, aber ja, ob das passieren wird, ist halt die Frage so, ne? Weiß man nicht, ob es jetzt nötig ist zu spielen oder zu trainieren oder was auch immer, ja. Ja, das war zumindest zu Tole Winter. Ja,
dann lass uns nochmal kurz das Turnier zu Ende machen, bevor wir dann auf den Punkt kommen, der auch natürlich bei den Hörerfragen auf Instagram kam, Thema, wie geht's weiter, fällt Olympia aus, wird deutsche Tour stattfinden, wird überhaupt World Tour noch irgendwas passieren, da kommen wir, glaube ich, gleich drauf, aber dann gehen wir mal auf das Turnier und ja, erstmal müssen wir kurz drüber reden, ey, dieser epische, geile Run von den Mexikanern, Mann. Ja. Und wir reden nicht von Ontiveros Virgen, die man ja natürlich kennt von der World Tour, nein, wir reden von Gaxiola Rubio, die da ein unglaubliches Turnier gespielt haben und die ja eigentlich, ja, sagen wir es mal so, unbekannte Gesichter waren. Ich bin auch ehrlich, ich würde mich jetzt schon gerade für deutsche Verhältnisse als ja, World Tour Experten vielleicht so ein bisschen sehen, weil ich da sehr viel rein investiert habe in den letzten Jahren. Aber die Jungs waren für mich auch noch ein weißes Blatt Papier und haben da einfach ein wahnsinnig geiles Turnier gespielt. Du müsstest sie, also ihr kennt sie aus Chetumal, die sind da 17. geworden. Ja. Davor waren sie auf der World Tour eigentlich gar nicht aktiv und ja, ordnen das mal ein bisschen ein. Also ich glaube, alle, die es nicht gesehen haben, machen da wirklich, also ja, haben sich da auch ein bisschen in Rausch gespielt, aber auch rein taktisch sehr gut gemacht, haben da so eine absolute Heißkiste als Blocker, 1,96, der immer sehr spät irgendwo in den Ball reinspringt, das aber extrem gut macht. Und dann hast du da hinten mit dem Gaxiola, ähnlich wie es ja auch bei dem anderen Mexikaner-Team so ist, wieder so einen wahnsinnig talentierten Abwehrspieler, der mich vorne im Angriff so ein bisschen an Bruno Leitz so ein bisschen erinnert. Ja, also Bruno geiles Leitz, Turnier schön, gespielt, aber ordne das mal ein bisschen ein. Ist das jetzt einfach so ein Run, der mal passiert? Oder was hältst du von dem Team? Hattest du die vorher auf dem Radar? Wie hast du das wahrgenommen?
Auf dem Radar hatte ich sie, aber nicht auf dem Radar, dass sie da irgendwie ins Finale kommen oder so. Also das wäre völliger Quatsch. Ich kenne den Blocker schon seit 2 Jahren jetzt. Ich habe mit dem im Finale mit Alvaro beim P40-Turnier in Huntington damals im Finale gegen den gespielt und fand den damals schon beeindruckend gut, weil der so schnellkräftig und so ganz giftig ist. Ich habe den damals auch als giftig beschrieben. Wir haben auch über den angefangen, den ersten Satz verloren und dann haben wir auf den, der hat damals mit dem Veteranenverteidiger von denen gespielt. Ja, also mit dem Abwehrspieler. Wer ist denn der Abwehrspieler überhaupt von
Team Nummer 1? Ja, weiß ich auch nicht, Mann. Ich glaube, es ist der, ist auch egal. Ja. Wenn ich jetzt vermute, ist falsch.
Ja, wahrscheinlich. So, auf jeden Fall hat der damals
gespielt. Also mit dem Team Expert of a World Tour.
Wir wissen, also der hat auf jeden Fall mit dem Abwehrspieler von denen gespielt und wir haben auch damals dann, Alvaro und ich haben dann ganz stumpf auch über den Abwehrspieler am Ende gespielt, haben dann noch 2-1 gewonnen, weil der im ersten Satz echt und auch Aufschlag und so, wir hatten eine ähnliche Bedingung, so diagonalen Wind und der hat da aufgeschlagen, der ist eigentlich ein bisschen schwammig, aber unendlich schnellkräftig und so eine richtige Ratte einfach, so richtige Kampfratte und dann hat er jetzt sein Doha einfach in so einem Hype halt komplett durchgespielt. Das war jetzt wieder so ein, also ich habe jetzt alle Spiele von denen geguckt gehabt am Ende und muss sagen, du erkennst Muster von denen, die aber einfach noch nicht gescoutet sind. Und ich glaube, wenn die Teams die scouten und die jetzt ernst nehmen, dann werden die solche Runs nicht mehr haben. Weil da sind schon Muster drin, die du auf jeden Fall stoppen kannst. Aber wenn du die nicht kennst und bei den Bedingungen und die haben anscheinend über den Winter gut trainiert und waren jetzt gallig und haben halt nichts zu verlieren, dann passiert das. Ich habe auch das Gefühl gehabt, irgendwie alle Teams sind da so ein bisschen auf Sparflamme gewesen. Also irgendwie die Teams, die um Olympia spielen, die haben mich nicht überzeugt. Da hast du auch gemerkt, dass die um Olympia spielen, also um die letzten Tickets. Die Top-Teams waren noch nicht top, muss man ganz klar sagen. Also Krasilnikov-Stojanovski in Teilen gut, aber dann auch wieder streckenweise wirklich unter deren Niveau. Man sieht ja, natürlich
lassen sich da halt Skills. Gegen die angesprochenen Mexikaner ja. mit einer Basistaktik, die zwar sehr gut gewählt war, die sie auch eiskalt durchgezogen haben, ja, aber lassen sich da die Butter vom Brot nehmen. Ja. Bisschen enttäuschend. Ich meine, du wirst jetzt wieder sagen, ey, das sind die Weltmeister, die juckt das nicht, die werden Olympia da sein und so weiter. Aber ich finde schon immer krass, wenn man dieses brutale Niveau von denen teilweise sieht, wie schlecht die einfach auch noch sein können.
Ja,
das siehst du so. Bei den Norwegern halt nie.
Das siehst du halt einfach nicht. Stimmt. Ja, ist auch so. Aber bei denen siehst du es halt manchmal. Also man sieht, dass sie fit sind so, aber da waren vieles noch nicht so rund, wie es sein müsste und nicht so etabliert. Also da bin ich im Samolovs Mediens fand ich eigentlich ganz gut. Die haben mir gefallen. Die haben auf jeden Fall einen Schritt gemacht über den Winter. Ob das dann reicht, um sich, um da wieder in die Weltspitze vorzudringen, das wage ich trotzdem zu bezweifeln aufgrund dieser physischen Komponente. Fialek Brühl ist halt der Klassiker. Fialek ist einfach ein Veteran, macht seinen Partner besser und Brühl spielt sein Ding durch. Deswegen gewinnen die das Turnier
auch am Ende. Ja, wird aber auch besser. Ich habe das Gefühl, der Brühl hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Und ja, ich definitiv. Glaube, da kommt auch nochmal was in den nächsten Jahren. Also ja. Da wird es dann eher dran scheitern, ob dann der Fialek wirklich in den großen Spielen, wobei er macht es ja echt immer solide. Und am Ende, ja, hast du auch richtig gesagt, für mich kamen dann auch die Teams. Ich meine, auch Nikolai Lupo spielen auch kein überragendes Turnier, mogeln sich da irgendwie durch. Ja. Und dann, ja, für mich der bitterste Punkt und der größte Takeaway, ich mag das Team nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich war zwar immer ein Riesenfan von Bruno, der war auch wirklich auch zur Vor-Olympia-Zeit, war der immer so mein Lieblings-Beachvolleyballer in dem Sinne von seinem reinen Spielstil, weil ich es sehr ästhetisch wirklich fand. Aber seit längerem gefällt mir dieses Team eigentlich nicht so. Aber man hat es wieder gesehen und leider gegen mein Team, gegen Lucena Dahlhauser, die vorher wirklich sehr gut gespielt haben, sehr, sehr gut gespielt haben. Ja. Aber dann halt genau von dem, was du meintest, ey, du hast halt den besten Aufschläger der Welt und der ist so heiß gelaufen gegen ihn, dann hast du keine Chance.
Wahnsinn,
ich weiß nicht,
Alter.
Ich glaube, Phil hat auch Bounce Beach hat einen Zusammenschnitt dazu sagen oder World of Volley oder irgend sowas, das hat Phil dann gerepostet auf seinem Insta-Account, der schlägt, glaube ich, wieder zweistellig Asse gegen die in zwei Sätzen, holt dazu irgendwie noch 6 Killblocks und dann verteidigt Bruno halt auch mal irgendwie 2 und dann machen die einfach so viele Breaks, dann kannst du halt nicht mehr gewinnen. Es ist wirklich unfassbar, bloß dann sieht es gegen die Mexikaner auch wieder sehr schlecht aus und meine Fresse, da war auch wieder gut Stimmung im Team. Also Bruno Evandro, es ist sehr, sehr spannend, aber du kannst sie zur Olympia, haben wir auch die ganze Zeit, sagst du auch immer wieder, du darfst sie nicht vergessen, weil sie halt einfach diese, erstmal haben sie die Riesenerfahrung von Bruno, der einfach jetzt sehr viel schon bewiesen hat, glaube ich, in seiner Karriere. Ja. Aber mit Evandro, wenn der heiß läuft, dann schlagen die halt jeden. Und dann schlagen die auch die Norweger, wenn Evandro so spielt.
Ja, das ist einfach so. Mein Phil und Nick haben zu 10 und zu 11 gekriegt und die sind jetzt bei Ware nicht die schlechteste Annahmereihe, die da hinten steht, weil Phil aber auch als Big Man zumindest mit seiner Reichweite da eigentlich viel in der Annahme nehmen kann. Aber der hat wieder so die Schnittstellen getroffen. Die haben da ja wirklich zu 10 und zu 12 oder 11 oder so haben die da kassiert. Ich habe das Spiel gesehen. Das war unfassbar. Also
es gab wirklich nur so einen richtig schönen Slapstick-Moment. Ich glaube, nachdem Evandro wieder so eine 5er-Serie hatte mit 4 Assen und danach dann irgendwie, dann haben sie so ein bisschen Overload in der Mitte gespielt und Phil hat so ein bisschen seine Seite aufgemacht. So Evandro bei dem Versuch, das auszunutzen, haut in Netz und dann auch Nick wirklich, also beide, Dahlhauser, Lucena, lachen einfach nur auf dem Court. Nick sagt irgendwie noch, ey, you blew it, it was wide open und so und macht dann nur noch so einen Spruch, weil sie einfach auch, ey, da nickst du das gerade mit der Erfahrung. Ja. Ich glaube, so andere Heißkisten, die fangen dann auch an zu hadern und sagen, Mensch, ey, das ist doch nur Glück gerade oder was auch immer. Aber nein, die mit ihrer ganzen Erfahrung nicken das dann ab und sagen, ey, komm, da müssen wir uns keinen Vorwurf machen, heute Abend zocken wir dann wieder eine Runde, weil da ging einfach nichts heute.
Ja, ist auch so. Also da in der Verfassung dann hat, aber das Krasse ist, normalerweise zieht Evandro das dann das Turnier durch. Also der spielt dann, wenn der Viertelfinale so ein Spiel hat, spielt er die Dinger normalerweise so durch, dass er dann höchstens von Molzorum in Topform dann nochmal irgendwie geschlagen wird oder so. Aber sonst prügelt er die Dinger eigentlich durch und dann im Halbfinale halt gegen Mexiko haben sie sich wieder so ein bisschen einschlunzen lassen und dann, ja. Am Ende, gut, Bronzespiel ist halt dann Bronzespiel, interessiert die meisten dann da auch auf dem Niveau dann wiederum nicht mehr, weil es da auch dann irgendwie um $1,000 geht oder so. Ja, ist interessant. Aber nach wie vor, das Einzige, was man da mitnehmen kann, ist, dass die halt, wenn die mal treffen, halt die Endgeschwindigkeit haben, die sonst wahrscheinlich keiner erreicht. Und das, deswegen muss man die immer irgendwie, werden wir da auch noch öfter, wenn Turniere stattfinden, immer öfter darauf zu sprechen kommen. So muss man da, glaube ich, mal drüber reden.
Ja, so ist das. Aber wie notwendig es überhaupt sein wird, da will ich jetzt mal deine Prognose hören, weil du hast es schon gesagt, es gibt noch keine klaren Informationen von der FIVB, da regen sich auch, glaube ich, viele drüber auf. Ich meine, Turniere wurden jetzt sehr spät und sehr kurzfristig abgesagt. Das hätte eigentlich auch ein bisschen früher passieren können, würde ich mal behaupten. Aber was ist denn so deine Prognose? Du hast schon gesagt, Offseason ist eingeläutet. Glaubst du, das wird überhaupt gerade für euch nochmal so richtig relevant dieses Jahr oder wird jetzt der komplette Sommer inklusive potenziell Olympia und auch in Deutschland Techniker Beach Tour, wird das alles abgesagt?
Also im Mai werden wir nichts sehen, das ist klar. Boah, ich könnte mir vorstellen, wie im Spätsommer, dass vielleicht noch Turniere von der deutschen Tour stattfinden könnten, aber ganz ehrlich, wie ich schon gerade gesagt, die Sponsoren werden da auch keine Kohle reinschieben. Ich glaube auch, dass es dann einfach vielleicht nicht der Anspruch des Deutschen Volleyballverbandes ist, solche Turniere dann überhaupt auszurichten. Dann werden eher vielleicht regionale Turniere noch unterstützt. Vielleicht geht dann die Techniker auf regionale Turniere und wertet die ein bisschen auf oder so. Ich habe keine Ahnung, wie es laufen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die Techniker Beach Tour dieses Jahr überhaupt nicht sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir kein einziges World Tour Turnier sehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir nicht mal Olympische Spiele sehen. Also ich will gar nicht vermuten. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber es kann passieren. Und ich sage, im Mai wird definitiv gar nichts stattfinden und die FIB wird jetzt in Lausanne sitzen gerade und sich überlegen, wie sie irgendwie eine Olympia-Qualifikation irgendwann im Juni irgendwo geschissen kriegen, um dann halbwegs fair vonstatten gehen zu lassen. Ob sie dann die ersten 12 von der Rangliste jetzt schon safe machen oder die ersten 10 plus die 2 Tickets, die über WM und Olympiaturnier schon vergeben wurden und die anderen Teams irgendwie ausspielen lassen über 2-3 Quali-Turniere oder 2 Quali-Turniere, die so ein bisschen abgewandelt von diesem Continental Cup sind. Ich weiß es nicht, wie ich es machen würde, weil ich auch die Umstände nicht kenne mit den Promotern der Turniere. Vielleicht ist es auch irgendwann möglich, Turniere stattfinden zu lassen. Und es gibt Promoter, die Turniere stattfinden lassen ohne Fans, was aber eigentlich wieder völlig hirnrissig wäre. Ich kann es dir leider wirklich nicht sagen. Ich kann jetzt 1000 Theorien aufstellen, aber du hast ja gemerkt, in welcher Geschwindigkeit jetzt in der letzten Woche sich alles entwickelt hat. Das ist halt das Krasse.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ich meine, nationale Ebene, ich glaube auch, dass es ein Szenario gibt, in dem in Deutschland die Welle erstmal wieder so in Griff bekommen ist, dass man da sagen kann, aber dann ist er wieder, ne? Ich meine, Menschenmengen kannst du da eigentlich trotzdem auch noch nicht bringen, auch wahrscheinlich noch nicht im Juli, dass du theoretisch so Turniere wieder veranstalten könntest. Aber ich glaube, ich würde auch aktuell wirklich sagen, World Tour und auch Olympia wird, glaube ich, beides nicht stattfinden, weil es ja immer noch so wellenartig ist. Du erzählst jetzt von Australien, wo gefühlt noch keine Berührungspunkte so richtig sind. In vielen anderen Nationen ist die Kurve noch nicht so da, wenn man es entweder noch nicht diagnostiziert hat oder der Virus da vielleicht wirklich das Virus immer noch nicht so ganz angekommen ist. Und deswegen, also es wird in vielen, vielen Nationen erst in einem Monat richtig heiß werden, bei manchen vielleicht noch ein bisschen später und dementsprechend verlagert und verzögert sich das, glaube ich, so alles. Dass dann vielleicht bei uns in Deutschland so, dass alles wieder ein bisschen entspannter ist, aber dafür in anderen Ländern nicht und es dementsprechend, glaube ich, nicht funktionieren wird. Was sehr krass, sehr schade wäre, weil ich glaube, die ersten merken jetzt schon, ich meine, ich habe es ja auch in meiner NBA-Community, boah, den Leuten fehlt wirklich was.
Ja.
Also ich meine, bei den Volleyballern ist ja jetzt auch noch so gut, es gibt dann auch noch viele Freiplatzleute, die dann sagen, boah, im Sommer Freiplatz spielen, beste Leben und so, aber jetzt hier bei uns Beachvolleyballern und Volleyballern sind ja wirklich, also nahezu alle freuen sich einfach so sehr drauf und das ist das Highlight des Jahres, diese Beach-Saison, viel draußen sein und da einfach richtig durchzuzocken. Wenn das alles wegfällt, plus dann auch noch den Sportkonsum, das wird schon ein Riesenloch sein, aber müssen wir uns mit auseinandersetzen, ja.
Müssen wir uns auch auseinandersetzen. Dirk, wir machen das folgendermaßen. Ich hole mir jetzt ein Ladekabel für mein Handy, weil das nämlich gleich kaputt geht. Und bevor wir zu den Hörerfragen kommen, teaserst du einfach unseren jetzt mittlerweile dritten Monats Werbepartner an. Ist das ein Deal? Machen wir das so? Dass du jetzt kurz in die Werbung gehst, während ich mein Ladekabel hole. Ja, und du bist der Werbeanleiter. Okay?
Sehr schön.
Viel Spaß dabei.
Ja, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, weil natürlich unser heutiger und wiederkehrender Sponsor Blinkist eigentlich jetzt wirklich euer perfekter Anbieter für die Quarantänezeit ist, weil theoretisch bräuchtet ihr jetzt den Benefit, den Blinkist euch gibt, gar nicht so sehr, weil ihr viel Zeit habt, Bücher und auch komplette Audiobooks euch wirklich in Gänze reinzuziehen, aber was ermöglicht Blinkist euch natürlich möglichst viel Content in möglichst kurzer Zeit, denn Blinkist ist natürlich eure App für über 3000 Sachbücher, die ihr jeweils in nur 15 Minuten runtergekürzt mit den wichtigen Informationen konsumieren könnt, sei es lesen oder auch anhören, also quasi wie ein kurzer Podcast in allen Fachthemenbereichen, sei es Produktivität, hier so Self-Improvement und so weiter, egal was man davon hält, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung. Ich weiß auch nicht, ob schon Corona-Geschichten da jetzt auch schon veröffentlicht wurden, aber da wird viel, viel dabei sein. Und natürlich läuft so eine Werbung auch nicht einfach so ab, sondern ist mit einem Deal verbunden und auf euer Jahresabo bei Blinkist, BLINKIST, bekommt ihr jetzt 25% Rabatt auf das Jahresabo mit dem Code ohne Netz. Und zwar blinkist.de einfach mal besuchen, /ohne Netz eingeben und da könnt ihr dann erstmal natürlich ein kostenfreies Probeabo abschließen für 7 Tage, da mal reinhören, da ist wirklich viel schon dabei. Wir haben in den letzten Episoden schon erzählt, wo wir schon reingehört hatten. Ich bin mal gespannt, ob Alex jetzt auch mal wieder was konsumiert hat, da kann er gleich mal erzählen. Aber dementsprechend testet es aus und wenn es euch gefällt, ey, dann könnt ihr wirklich viel euch da weiterbilden, dazulernen in der nächsten Zeit. Nutzt die Wochen, in der es ein bisschen ruhiger wird, mit dem Code ohne Netz bei blinkist.de.
Da hast du, mein Gott, ey, ohne jedes Füllwort, Dirk, das ist beeindruckend, wie du das immer machst. Ich habe heute schon den einen Witz gebracht, weil ich habe das Buch über Dirk Nowitzki dabei und wollte das eigentlich lesen. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wollte das eigentlich lesen, habe es natürlich seit 4 Wochen wieder nicht einmal angefasst. War heute kurz davor und bin dann doch wieder auf der Blinkist-App gelandet und habe da eine Stunde, nicht verschwendet, sondern eine Stunde investiert und habe mir da drei Sachbücher reingezogen, weil ich einfach dann doch zu faul zum Lesen war. Also ich komme von dem Medium nicht mehr weg. Ich werde wahrscheinlich nie wieder ein Buch anfassen. Also ich muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das war wirklich genau heute ist das passiert. So schön auf den Kater, willst du lesen? Nee, ist zu anstrengend für die Augen. Komm, pimmelst du dich auf die Couch. Das ist einfach komplett perfekt gewesen. Ja, also ich kann es nach wie vor immer nur noch wärmstens ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr jetzt mit der Freundin zu Hause eingesperrt seid, dann einfach mal die Kopfhörer. Ja, ich glaube, bessere Argumente kann man nicht bringen. So.
Ja, also Sachbücher zu Beziehungstipps und Beziehungsberatung wird es wahrscheinlich bei Blinkist auch noch geben und dann wird das spätestens ab nächster Woche aktiv auch, wenn dann, ja, Frauchen bei dir zu Hause vielleicht auch mal reingehört hat, die aktuelle Episode, dann sind wir sehr gespannt. Also schaut auf jeden Fall vorbei und ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Support, natürlich auch für diese Episoden. Nochmal an Blinkist, unseren Partner, heute mal wieder am Start.
Jo, so sieht's aus. Und dann können wir jetzt auch, wenn du nicht noch zur World Tour noch irgendwas hast, haben wir irgendein Team vergessen? Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt eigentlich alle Top-Teams durch. Nicola Lupo, ja, die laufen halt immer so mit, ne? Und ansonsten haben wir doch eigentlich für Doha fällt mir eigentlich nicht mehr viel. Haben wir irgendwas für Doha noch? Nee, ich glaube nicht. Also
zu Elas Flügen, das erwarten jetzt vielleicht viele dazu sagen, aber ich persönlich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen. Also ein bisschen ernüchternd natürlich, dass du da so ganz klar gegen Polen da wirklich rausfliegst, die ich aber nominell auch einfach stärker sehe als Lars und Nils, muss ich ganz ehrlich sein. Und am Ende des Tages bist du dann ein guter fünfter Platz beim Vier-Sterne-Turnier. Ist ja völlig bei denen in der Range, wo du mit zufrieden bist.
Mega gutes Event für die beiden. Ein mega gutes Event, überhaupt keine Frage. Also Sache, richtig gutes Ergebnis. 480 Weltranglistenpunkte, mega Ding. Problem ist, ob das sich jetzt noch lohnt oder nicht, weil also sie müssen schon noch ein paar Ergebnisse hinterher schieben und kriegen wahrscheinlich die Chance nicht. Das ist halt ärgerlich. Haben die Gruppe gut gestartet, gewinnen in der Gruppenfinale gegen Nicola Lupo. Man muss dazu sagen, da hat Nicola Lupo nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber muss man trotzdem einfach mal so drüber fahren. Und dann, ja gut, am Ende verlierst du halt gegen den späteren Turniersieger dann relativ deutlich. Aber da ist halt dann doch noch ein Stück, also vor allem Spielfähigkeitsunterschied im Bereich der Blockspieler einfach. Also Nils Ehlers macht da mittlerweile massiv Meter vorne am Netz. Aber wenn es dann um Spielfähigkeit und um Umschaltspiel geht, dann fehlt einfach noch ein bisschen Erfahrung. Und das sieht man halt dann in diesen Topspielen, wenn die Gegner dann wirklich da sind in der K.O.-Runde, merkt man das. Aber wieder so zum Beispiel gegen Pello Schächter, gegen die Kanadier dann als Gruppensieger, dann das Los gewonnen. Was sie gewinnen, dann im Endeffekt müssen. Und das sind die Dinger, die jetzt seit letztem August einfahren und deswegen ein geiles Ergebnis. Ob das jetzt noch viel bringt, gut, das habe ich ja gerade schon mal angeteasert, weiß ich nicht so genau. Kann ich nicht beurteilen, würde ich gerne beurteilen können, aber kann ich leider nicht.
So ja, ist halt auch krass. Ich bin mal gespannt, da werden wir auch ein paar Meinungen noch zu einholen müssen. Also gerade, ich glaube auch in der Volleyball-Bundesliga werden wir mal vielleicht in der nächsten Episode mal so ein Potpourri von persönlichen Meinungen dann einfach mal, sei es ein Thomas Kotschian, wie das jetzt für den so ist, dass nach dem Pokal-Highlight und jetzt eigentlich so rennen, überhaupt noch in die Playoffs kommen, auf einmal ist abgesagt. Vielleicht gucken wir nochmal, dass wir von Berlin was bekommen, dass du jetzt, ja, du bist der deutsche Meister, das weiß jeder, aber theoretisch bist du es nicht, weil die Meisterschaft ausfällt und dann auch von den Beachvolleyballern, weil es wird jetzt ein, zwei Teams und nicht nur ein, zwei, sondern viele ganz hart treffen. Ich gucke auch zu so einem Team, wo du sie gerade erwähnt hast, Petlo Schächter, die für mich, das sind wirklich Hustler. Die geben alles, die sind auch einfach, finde ich, aufgrund ihrer physischen Limitierung, sind die auch am Limit, die werden nicht mehr besser und die müssen alles rein investieren, um sowas zu schaffen, nämlich Olympia-Quali und sich so ein Highlight zu ermöglichen, weil so gut sind sie dann nicht und die müssen wirklich alles machen. Und das ist eins der ganz wenigen Teams auf der Welt, meiner Meinung nach, die auch wirklich alles machen. Und dann, diesen Hustle, die ganzen letzten Jahre, alles, was da reingegangen ist, dieser große Traum, diese Arbeit auch im Team drumherum, wenn der jetzt platzt, wegen dieser Pandemie, das wäre natürlich, also klar, am Ende gibt es wichtige Sachen, aber für die beiden persönlich schon sporttechnisch, sportphilosophisch schon extrem bitter.
Auf jeden Fall. Also das ist eins der Teams, muss man auch mal sehen. Ich meine, guckt euch, also auch für alle Frauen da draußen.
Man sieht das, dass sie sich Mühe geben.
Alter Vater, ey.
Also die sind auf jeden Fall fit. Ja. Prall und fit und trocken und alles, ja.
Ja, ist auch so. Deswegen, also das ist schon wirklich sehenswert. Also vor allem Sam Pedlow, der gibt ja auch richtig Gas auf Instagram. Dem kann man echt mal, da kann man sich mal ein paar Rippchen angucken bei dem auf dem Kanal. So. Ja, das ist, aber da sind jetzt auch ganz viele, ich will das auch mal zusammenfassen, um jetzt auch vielleicht auf dieses Q&A, weil wir gerade spontan noch reingeworfen haben, zu kommen, wenn du das erlaubst. Ich weiß nicht, ob der Wertherr Funk-Schiedsrichter das erlaubt. Tut er das?
Es ist in Ordnung.
Okay. Ganz viele Fragen dazu, wie es weitergeht, habe ich jetzt gerade schon beantwortet. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es ist einfach, ganz viele Fragen kamen, meinst du, Olympia kann ausfallen und wird auf 2022 verschoben? Ja, kann sein. Kann wirklich sein. weil am Ende will ja auch keiner so ein Event, wenn da keiner dran teilnehmen kann. Überleg mal jetzt beim Beachvolleyball, kannst du ja theoretisch, hat ja so eine Olympia-Quali schon mal angefangen jetzt. Wir haben ja schon, viele Teams sind ja schon safe qualifiziert über ihre Punkte und über ihre Ergebnisse. Wir spielen ja jetzt schon seit über einem Jahr Ergebnisse aus für die Olympia-Quali. Aber ganz viele Sportarten, die hätten jetzt ihre entscheidenden Turniere, die hätten jetzt im Mai und Juni ihre einzigen Shots gehabt, oder die haben jetzt gerade diese drei Monate, wo die Leichtathleten, wo die ihre Zeit laufen müssen, um sich zu qualifizieren. Und die Chancen finden jetzt einfach nicht statt. Das heißt, Beachvolleyball ist noch vermeintlich. Wir können wahrscheinlich noch irgendeine Lösung finden, um unsere 24 Teams da irgendwie hinzuschicken. Bei anderen Sportarten wird das schwer oder unmöglich, weil da die Periodisierung nämlich auf einen Punkt hinausgelaufen ist. Der wird jetzt abgesagt. Also erstmal wird das Niveau bei den Olympischen Spielen auch aufgrund der Trainings, da kamen auch ganz viele Fragen dazu, aufgrund der Trainingsmöglichkeiten, die jetzt gerade sehr eingeschränkt sind, wird das Niveau auch einfach nicht den Olympischen Spielen entsprechend oder angemessen, um mal im richtigen Wortlaut zu bleiben. Und vielleicht auch einfach gar nicht möglich, die richtigen Athleten dahin zu schicken. Also diese Reichweite, die jetzt, weißt du, so eine Liga, die setzt jetzt aus, man sagt jetzt, okay, Berlin, okay, könnt euch jetzt irgendwie Meister nennen oder nicht. Ganz ehrlich, am Ende ist das vermeintlich egal. Ich will jetzt nicht irgendwie Hallenvolleyball schlecht reden, aber das ist vermeintlich egal. Ja, weil jedes Jahr da irgendwie eine Meisterschaft ausgespielt wird, weil jetzt schon drei Viertel davon rum waren. Aber es gibt halt Sportarten, wo Olympia alle vier Jahre das ein und alles sind, dass der Grundstein dessen ist, dass da überhaupt irgendwelche Gelder reinfließen, so Sportschützen oder sowas. Ne? Also ich rede jetzt mal wirklich von diesen olympischen Sportarten, die nur alle vier Jahre einmal stattfinden. Und wenn du da dann jetzt irgendwie würfeln musst, um Athleten hinzuschicken und dann da kein Niveau hast, kannst du das nicht vertreten. Kannst du auch vor den Sponsoren nicht vertreten. Dann fällt ja noch mehr von diesem olympischen Gedanken weg als eh schon. Deswegen, das ist so ein Rattenschwanz, den sich viele wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen können. Ich bin da jetzt ziemlich tief drin, ich will auch gar nicht so tief rausholen, aber es ist einfach auf vielen Ebenen vielleicht auch gar nicht sinnvoll, Olympische Spiele mit der Vorbereitung stattfinden zu lassen. Das ist meine Meinung dazu. Vielleicht gibt es viele, die da draußen sagen, nee, so schlimm ist es nicht, aber ich habe jetzt aus vielen Sportarten gehört, ich habe ja Kontakt zu anderen Sportarten, dass es einfach ganz schwierig ist, überhaupt eine Olympia-Quali auch nur irgendwie stattfinden zu lassen. Da sind wir im Beachvolleyball halt, wie gesagt, schon tausendfach weiter.
Da gehe ich tatsächlich auch von aus. Also für mich bleibt auch dieses, bei allen Problemen und bei allen Prognosen, da das Ganze logistisch sauber und fair stattfinden zu lassen, worum es ja gerade bei Olympischen Spielen eigentlich gehen sollte, vor allen Dingen auch um die Fairness und um den olympischen Gedanken, dann ja, sehe ich das echt nicht kommen. Also da macht euch schon mal drauf gefasst, dass da alle, die jetzt da schon potenziell eine Reise gebucht haben, ist ja auch, ey, da auch immer die Einzelfalle, wie oft ich jetzt im Stream höre, Mann, ich wollte in 3 Tagen, wollte ich meine Weltreise angehen oder hatte hier schon gebucht, da schon gebucht. Du wolltest jetzt auch noch ein bisschen bessere Zeit haben in Australien, musst du jetzt wieder weg. Das sind halt so die Einzelfälle. Aber im ganz Großen, ja, muss man leider damit rechnen.
Ja, komplett. Und das ist halt einfach, das ist so eine Tragweite, die halt, ja, auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel Kohle, ich meine, klar, da wurde jetzt schon Kohle rein investiert, aber wie viel Kohle auch während der Spiele dann rein investiert wird. Die ganzen Reisen, das ganze Fernsehaufkommen und sonstiges, ist ja auch wieder während am Anfang der Spiele in der Vorbereitung, muss nur einer in irgendeinem Stadion da noch diesen Bacillus da in sich haben oder so, und dann ist einfach der erste Sportler krank und dann bist du in einem olympischen Dorf und sind einfach die besten Sportler der Welt alle gleichzeitig krank bei dem einzigen Höhepunkt, den es alle vier Jahre für viele Sportarten da gibt. Ne? Also das ist halt einfach so ein unmögliches Szenario, was dann da eintritt. Das kannst du halt nicht riskieren. Und die Olympischen Spiele kannst du auch nicht wie jetzt hier irgendwie Australien 4 Tage vorher absagen, sondern die musst du halt irgendwann mal zeitig absagen. Ne? Und deswegen, ich will jetzt nicht sagen, Olympia fällt aus, aber es kann wirklich passieren. Also es kann so weit kommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es kann auch so weit kommen, dass die Bundesliga im August, die Fußball-Bundesliga, selbst König Fußball fällt ja aus. Kann auch sein, dass Didi angepfiffen wird, richtig. Also da sieht man mal, wegen selbst König Fußball, ich glaube, du hast in der letzten Episode noch gesagt, den König Fußball kriegt keiner kaputt. Und was ist passiert?
Zitat, da werden sie eher zulassen, dass 2, 3 wegsterben, glaube ich. Und da meint natürlich auch, habe ich direkt einige DMs bekommen bei Insta und dann so von wegen, ja, ich hoffe, du machst keine Sportwetten. Was ich übrigens nicht mache. Nein, seit Ewigkeiten schon nicht. Ich weiß, im Volleyball sind da viele sehr sportwettenaffin. Ich würde fast so weit gehen, dass Volleyballprofis, auch Beachvolleyballprofis, teilweise ein Sportwettenproblem haben. Soweit würde ich gehen. Aber das ist vielleicht mal ein Fall für eine andere Episode.
Ja, aber das ist eine These, die auf jeden Fall, die würde ich schon mal so ein bisschen mitgehen, ja. Das kann ja, aber das ist jetzt wirklich ein anderes Thema. Ja, deswegen, also das ist einfach krass. Hast du dir die Fragen mal einmal angeguckt oder vertraust du wieder auf mein Instagram-Ding oder hast du noch irgendwelche? Weil ich habe da jetzt, da waren halt sehr viele alle in demselben. Weißt du überhaupt, wie dieser...
Wir können ja vielleicht mal ein bisschen teasern, weil ich glaube, wir werden das vielleicht auch noch mit ein bisschen mehr Vorbereitung als eine größere Episode vielleicht machen, auch in Kombination mit einem YouTube-Video, finde ich ganz charmant. Aber es kam ja auf jeden Fall eine Frage, in der mehr oder weniger jetzt gefragt wurde, genau das, was ich eben halt auch schon angedeutet hatte. Fitnessstudios werden zu sein, aktiv an Ball gehen wird auch verdammt schwer, außer man hat irgendwie einen Schlüssel und hat so einen guten Kontakt zu den Vereinsleuten, dass man vielleicht einfach mal doch mal auf halb nicht legaler Basis die Beachanlage betritt, aber... Das ist halt schwierig jetzt. Und da kam ja, glaube ich, die Frage, was macht man jetzt? So, wenn wir jetzt nur mal sagen, Zeitraum die nächsten 5 Wochen, wie würdest du das jetzt für alle, nehmen wir mal die ambitionierten Hobbybeacher mit rein in das Segment. Wie sollte man es jetzt machen? Wie hält man sich fit? Was macht man jetzt irgendwie Home-Workout-technisch? Was würdest du jetzt da als Profi für einen Rat rausgeben, wie man sich da einigermaßen im Saft hält in den nächsten Wochen und vielleicht Monaten?
Boah, Rat, boah, schwierig. Witzig,
ich weiß, Rat. Du gibst ungern einen Rat, weil du immer sagst ja richtig, Fitness und sportspezifische Vorbereitung ist individuell. Du kannst nicht pauschal deine Richtlinie rausgeben, aber du kannst ja zumindest so einen groben Fahrplan vielleicht mal illustrieren, was sinnvoll sein könnte, was keinen Sinn macht. Du hast dich ja schon mal dagegen ausgesprochen, dass Laufen gehen deiner Meinung nach relativ sinnlos ist für Volleyballer. So eine Geschichte.
Ja, also am Ende würde ich erstmal jedem empfehlen, weil ist ja jetzt auch wirklich die Gefahr, dass man 2 Wochen theoretisch wirklich komplett allein, also man muss ja wirklich zu Hause sein, ne? Das ist halt heftig. Und bitte tut euch den Gefallen, ihr werdet unbeweglich. Wenn ihr den ganzen Tag sitzt und liegt, also ich meine bei meiner Größe sowieso, aber ihr werdet unbeweglich wie Sau, startet den Tag einfach mit einer 20 Minuten, 30 Minuten einfach mal ein bisschen Sport. Einfach so ein bisschen durchbewegen. Und das ist völlig egal, ob das Yoga ist, ob das ein kleines Stabi-Programm ist, ob das. Letztens habe ich in Dubai, habe ich Tommy erwischt, wie er, ganz geil, wie er sich so ein YouTube-Video anmacht von irgendeinem Mädel, ich sag mal Mädel, ja, die da so ein 15 Minuten Core-Workout gemacht hat. Aber ey, ganz ehrlich, Tommy war an dem Tag noch ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht einfach ein bisschen verplant, müde oder sonstiges, hat aber die 15 Minuten so durchgezogen. Und ganz ehrlich, so effektiv kannst du kaum trainieren. Also selbst wenn da, am Ende ist es ja so, das sind alles Sachen, die ihr mit eurem eigenen Körpergewicht macht. Und wenn ihr jetzt nicht gerade 250 Kilo wiegt, dann macht ihr damit ja zumindest nichts kaputt. Und ich würde jedem empfehlen, der jetzt gerade zu Hause ist oder auch gerade Homeoffice, das kenne ich zum Beispiel auch von Frauchen, die ja auch von zu Hause arbeitet, morgens mal einmal aktiv werden. Das ist wirklich, also das wäre meine größte Empfehlung. Da habe ich mich heute schon mit jemandem drüber unterhalten. Meine größte Empfehlung einfach morgens mal wirklich. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist. Ich meine, du machst das jetzt, du gehst mit dem Hund morgens raus und was sagst du? Ist geil, oder? Also das ist doch
geil, 100%.
Ja, das ist ein Kickstart. Ja, so. Und ich persönlich jetzt ohne Hund als Grund zu haben und ich bin keiner, der da rausgeht spazieren, ne? Wobei ich das selbst auf Turnieren mache morgens, wenn ich irgendwie mittags spiele oder so, gehe ich ja auch morgens einmal zumindest um den Block, um einmal kurz Luft zu holen und was auch immer. Macht einfach morgens mal Sport, wirklich. Einmal kurz den Kreislauf hoch, dann duschen, dann schön Kaffee drüber oder was und dann ist gut. Also dann ist der Tag auch gestartet, das wäre so mein erster und ich glaube den Rest, mir schwebt schon vor, das war irgendwie 1-2 Home-Workouts mal, auch Volleyball-spezifischere, die natürlich nicht perfekt spezifisch sein können, aber die können wir auch durchaus mal auf Videos zeigen, weil das dann wirklich hauptsächlich
ganz geil,
mit Körpergewicht. Also das wäre
da gibt es mit Sicherheit Bedarf, 100%. Da werden jetzt alle, wenn wir jetzt bei Twitch wären, würde ich sagen, eins in den Chat, wenn ihr sehen wolltet, und dann wird es da aber richtig reinprasseln, dann kann ich dir versprechen. Also da in die Richtung werden wir so auch gehen. Und dann von mir, ich bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich finde es fast unterschätzt, weil ohne Scheiß, wenn es darum geht, auch so ein bisschen Touch und so, und natürlich optimalerweise in Altbauwohnung, aber bei mir, ich meine, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt wieder Weird Flex und so weiter, aber ich würde mal behaupten, für einen Volleyballer auf meinem Niveau, gerade für einen Quereinsteiger, pritsche ich recht sauber.
Ja, das stimmt.
So, hast du ja auch schon mal gesagt, würdest du tendenziell bestätigen. Und ich, bei mir war wirklich, glaube ich, ein unterschätzter Faktor, weil ich so ein ADHS-Patient bin und eh die ganze Zeit rumzappel, bin ich teilweise wochenlang, tagtäglich, wirklich mehrere Stunden am Tag, hatte ich diesen scheiß Beachvolleyball in der Hand und habe halt gepritscht die ganze Zeit. Gepritscht und da einfach so viele kleine Kontakte gehabt, die natürlich, wirst du jetzt sagen, simuliert jetzt nicht optimalerweise ein richtiges Zuspiel, weil du halt selten 5 Meter Decken hast und da wirklich was machen kannst. Aber mir hat das 100% was gebracht, dass ich da einfach so oft den Ball angefasst habe. Oder selbst so kleine Dinger, was wir ja auch dann, wenn ich mal bei euch mitmache, zum Aufwärmen machen, dieses Ballhandling einarmig so ein bisschen hier auf dem Handknöchel da so ein bisschen das Ding da hochhalten. Also eine kleine Sachen werden auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr halt nicht komplett den Kontakt zum Ball verliert, so im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, so sieht's aus. Also ich würde das original bestätigen. Du kannst da, jeder hat einen Ball zu Hause, hoffe ich zumindest. Oder zur Not klaut euch noch irgendwie einen aus der Halle oder was auch immer. Und dann macht genau das. Also das kann nicht schaden. Oder ihr legt euch auf den Rücken, dann habt ihr immer noch 3 Meter Hallen, also dann habt ihr immer noch 3 Meter über euch oder so und pritscht halt den Ball hoch oder so. Von mir aus auch mit Oberkörper anheben, dann habt ihr sofort noch ein bisschen irgendwie was für die
Bauchmuskulatur. Stimmt, hast du noch Workout mit drin, ja.
Ja, also kannst du alles machen. Schadet auf jeden Fall nicht, um diesen Balltouch irgendwie zu behalten. Also klingt total scheiße, aber wenn man jetzt mal wirklich das Worst-Case-Szenario dann mal rausholt, dann ist es das, ne? Und wenn du dann in 4 Wochen wieder anfangen kannst, dann fängst du zumindest nicht wieder bei Null an. Weil eins ist auch klar, selbst einer, der jetzt immer, also ich brauche nicht lange, um wieder auf halbwegs Niveau zu kommen. Wenn ich jetzt 4-5 Wochen keinen Ball in der Hand habe, dann sieht es auch wirklich hölzern aus. Dann verschenkst du erstmal 2 Wochen.
Das merkt jeder. Ja. Das merkt jeder, egal wie genial du am Ball bist. Klar, manche merken es viel mehr als andere, das ist klar. Du bist jetzt prototypisch schon einer, der es nicht ganz so schlimm merkt, das stimmt schon. Aber das ist, ja, wird ein Riesenfaktor sein. Das macht es natürlich auch spannend. Also ich bin auch gespannt, ich hoffe auch, wenn das, wie gesagt, alles nicht so dramatisch jetzt ausgeht und die Todesfälle im Rahmen bleiben, so makaber es klingt und jetzt nicht sonderlich da die Kurve jetzt groß da spiken lassen im Vergleich zu den Todesfällen, die halt eh gekommen wären in Deutschland, und das läuft alles verhältnismäßig okay. Und wir bekommen dann in ein Sportszenario, was halt diese neue Dynamik aufmacht, nämlich irgendwie die Teams oder auch in anderen Sportarten, NBA sagt man ja auch, Regular Season könnte jetzt ausfallen und eventuell geht's straight in die Playoffs. Und das, sowas ist halt dann schon wieder interessant. Da bin ich wirklich mega gespannt, genau das dann halt zu sehen bei den einzelnen Sportlern, einzelnen Teams, Beach-Duos, wem tut's am meisten weh, was hat sich da jetzt durch verändert durch die Zeit und so. Da freue ich mich auch ein kleines bisschen drauf. Das sind so diese Restfunken, an denen ich mich versuche, so ein kleines bisschen da so festzuhalten, dass sowas vielleicht auf uns zukommen könnte.
Aber das ist auch eigentlich, also das ist schon wirklich ein Restfunken, so zu überlegen, zur Not ist es halt geil, die Leute zu sehen, wie sie aus einer Pause kommen. So. Also
das ist schon... leichte Verzweiflung ist schon da, das stimmt.
Das ist wirklich eine leichte, also schon eine sehr leichte, sehr starke Verzweiflung, wenn ich mal ehrlich bin. Das ist schon echt extrem. Habe ich noch irgendeinen Tipp? Ich habe eine ganz witzige Sache. Ich habe vor 3 Episoden, die 5-Sterne-Podcast-Bewertung bei Apple Podcasts vorgelesen von, jetzt halte ich fest, von Cindyas Mutter.
Okay.
Das war irgendwie auch als Ü50, Klatschpappen, was auch immer, Frau oder sonstiges, irgendwie so, keine Ahnung, irgend so eine Nachricht oder was auch immer. Und Cindy hat mich gebeten, das nicht zu erzählen. Ich habe gesagt, natürlich werde ich das erzählen. Wenn Cindy, vielleicht hört Cindyas Mutter den Podcast vor Cindy selber, dann kriegt sie direkt Ärger oder ich kriege Ärger von Cindy, weil ich es erzählt habe, weil sie den zuerst gehört, aber eins von beiden. Lieben Gruß an die Mutter von Cindy, lieben Gruß auch an Cindy an der Stelle. Ich wollte das jetzt gerade einmal loswerden und mich gleichzeitig beschweren. Es kam in der letzten Woche keine einzige 5-Sterne-Bewertung rein bei Apple Podcasts. Anscheinend sind die Leute wahrscheinlich stehen die Leute bei Rewe an der Kasse und haben ihre Reispakete in der Hand und ihr Scheißhauspapier und deswegen keine Chance. Also an der Stelle.
Ja, gut, man kommt weniger an soziale Kontakte. Wir haben ja auch dazu aufgerufen, dass die schon irgendwann mal eine Bewertung schon mal gemacht haben, vielleicht damals sehr unkreativ, dass ja schon noch die Option gehen könnte, vielleicht mal so ein befreundetes Apfelgerät irgendwie mal in die Hand zu nehmen und da mal auch nochmal rauszuklatschen. Aber klar, das ist jetzt natürlich, das könnte auf uns zukommen, dass das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abnimmt. Das ist echt schade, weil eigentlich war das immer ein großes Highlight für die Episode hier auch, ja.
Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Das war ein völliger Rhythmusbrecher hier drin jetzt gerade, oder? Das Thema komplett auseinandergeworfen. Ich kam da gerade irgendwie drauf. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich bin auch echt ein bisschen... Das ist der Restalkohol, Dirk. Ich glaube, das ist der Restalkohol.
Ich kenne das, du musst du mir nicht erzählen.
Ja. Ja, aber bei dir ist 12 Uhr oder was? Wenn du jetzt gestern an die Tasse gegangen wärst, dann wäre das okay. Nee,
war ich ja nicht.
Bei mir ist jetzt 9:30 so, weißt du? Also wenn ich jetzt, also dann wäre schon, es wäre schon übel. Also, naja. Wobei, also ganz ehrlich, ja, es hat schon wieder, also hat auch wieder ein bisschen Bock gemacht, weil du hast ja gestern auch so nach dem Turnier, wir haben direkt nach der Siegerehrung, ich drifte schon wieder komplett ab, ich weiß, aber nach der Siegerehrung haben wir uns in diesem VIP-Bereich, die hatten ja auch alles Essen und Getränke oder so in dem VIP-Bereich für noch eine Woche da, haben die alle Spieler, das war halt geil in Australien, haben die alle Spieler eingeladen und haben dann da einfach Getränke rausgegeben und sonst, hast du richtig bei ganz vielen gemerkt, so, ja scheiße, dann trinken wir halt ein Bier, ne? Weil, ist halt so. Und dann fliegen wir, gucken wir mal morgen irgendwie, wie wir zurückkommen und dann hoffen wir, weil wir wieder ins Land kommen und dann setzen wir uns da 2 Wochen in die Wohnung, weil wir dann in Quarantäne sind. Also viele müssen jetzt auch, zum Beispiel Some of the Medien sind jetzt aus Doha zurückgekommen und sind jetzt in Quarantäne halt, ne? Also müssen jetzt 2 Wochen zu Hause bleiben und haben jetzt irgendwie noch den letzten Flug gekriegt, weil sonst gibt's keinen mehr nach Riga. Also das ist jetzt alles passiert. Das ist schon echt eine krasse Situation. Und deswegen bin ich heute selber auch ein bisschen durch den Wind. Entschuldige. Mhm. Ich hoffe, kannst du mir das verzeihen, Dirk?
Ja, es ist in Ordnung. Finde ich sympathisch.
Ist das so? Hast du genügend Toilettenpapier zu Hause? Das war die Frage, die ich dir ganz am Anfang stellen wollte. Oder muss man sich Sorgen um dich machen? Wie sieht das aus?
Es hat ja am Ende des Tages jeder noch einen Mittelfinger, ne? Von daher sind wir an der Stelle alles safe. Und es gibt auch noch eine Dusche.
Ne, ist das echt so schlimm jetzt?
Sollte eigentlich jeder so ein Kack-Bidet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, so ein Kack-Bidet, was ja eigentlich echt beste Aktion ist, weil ich bin ja eigentlich auch ein Riesenfan, hab ich schon ganz oft thematisiert auf allen Outlets, die ich da so persönlich habe, von eigentlich feuchtem Toilettenpapier, wobei das ja auch durch den Chemiefaktor halt dann so teilweise die Haut dann doch schon sehr angreifen kann und gerade für Frauen, glaube ich, gar keine gute Idee ist, um da die, ich sag's jetzt einfach mal, dass dieses Wort fallen wird, bei Onus, da war ich mir auch nicht sicher, aber jetzt kommt's, für die Vaginalflora der Frau.
Das ist sonst nur bei IGVS gefallen, glaube ich, Alter. Das ist...
Auch wichtig, nochmal Vaginalflora der Frau hinterzuhängen. War auf jeden Fall auch nochmal ganz wichtige Zusatzinformation. Ja, gut. Nee, also wir sind noch ganz gut ausgestattet hier. Also ich glaube, so ein Monat wird es auf jeden Fall noch halten, aber wenn dann Lockdown ist, ja, dann muss ich zu alternativen Möglichkeiten. Dann muss ich mal gucken, wie Nori das immer regelt ohne Papier.
Oh ja, dann musst du draußen im Wald noch ein bisschen Laub irgendwie einsammeln oder sowas. Das wäre auch ganz interessant. Oh Mann, ey, krass. Ja, man merkt, ich bin irgendwie. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen es kann auch sein, dass ich jetzt eine Nachricht auf dem Handy habe und irgendwie einen Flug für morgen oder sowas, das ist echt irgendwie eine ganz wilde Aktion gerade. Ich muss zugeben, ich gebe mir Mühe, dass nicht irgendwie, weil ich verfalle ja immer in so eine Rationalität dann, ne? So, wenn mir jemand mit Emotionalität dann kommt, dann versuche ich immer, Frauchen, lieben Gruß, ne? Kennst du das von zu Hause? Ich versuche dann immer sofort in so eine ganz, ganz krasse Rationalität abzudriften und einfach nur so Fakten zu sehen. Aber Fakt ist einfach, ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwie übermorgen in Singapur strande und da 2 Wochen am Flughafen in Quarantäne bin. So, das ist halt schon krank, ne? Eigentlich, wenn du so überlegst.
Naja. Also, komm, wir machen nochmal eine letzte Frage, die habe ich mir jetzt auch rausgesucht. Eine letzte Frage, die wir machen. Ich wollte jetzt eigentlich mal einen Shoutout für den Namen rausgeben, aber ich finde es jetzt, glaube ich, nicht mehr, wer es gefragt hat. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was gerade einfach viele, ja, auf jeden Fall betrifft. Es betrifft mich ja auch persönlich. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei mir ausgeht. Das ist jetzt halt schon nochmal Hallenthema, der Ligabetrieb, wie man es jetzt macht. Weil ich glaube, es wird etliche geben. Bei uns ist es ja auch so. Wir sind tatsächlich, weil es ein bisschen verrückt war, hatten wir vor 2 Jahren schon mal so eine Saison, irgendwie so eine Liga, da gibt's einen abgeschlagenen Ersten, 2 abgeschlagene Letzte und da in diesem Mittelfeld kann theoretisch jeder absteigen. Ja. Am Ende hat's jetzt uns theoretisch getroffen, wir hatten jetzt unseren Showdown gehabt gegen Frankfurt, der Sieger wäre drin geblieben in der Liga und der andere hätte drauf pokern müssen, dass irgendwie Waldgirmers aus der 3. Liga nicht absteigt und so weiter, die da irgendwie Vorletzter sind und ja, jetzt ist die Liga eingefroren, es wird nicht mehr weitergespielt und wir sind Drittletzter, Waldgirmers ist Zweitletzter und wenn du jetzt sagst, wir frieren ein und lassen alles so vorher, wie es veranlagt war, würden wir dadurch jetzt absteigen, obwohl wir es natürlich maximal in der Hand gehabt hätten. Und das fragen sich jetzt, glaube ich, auch viele. Wie machst du das? Wie machst du da das? Jetzt wird sich auch gerade beraten, gab es schon die erste Mail. Aber was wäre deine Einschätzung, wie man das jetzt fair machen würde? Sagt man wiederholt einfach komplett oder lässt man die wirklich rechnerisch schon so safe waren, lässt man die auf- und absteigen und findet dann irgendwie bei dem anderen so eine Kompromisslösung oder wie würdest du es am ehesten machen?
Also ich würde Fachleute, die so Ligasysteme auch einschätzen können und so und sich die letzten Spieltage so angucken können, die würde ich da mal drüber gucken lassen. Aber wenn du wirklich abgeschlagene 2 Letzte hast, die würde ich dann einfach stumpf absteigen lassen. Alles, was rechnerisch nicht mehr zu retten ist, muss dann so gemacht werden. Und selbst wenn das in einem rein theoretischen Fall so, ja, wenn wir jetzt alles gewonnen hätten und die alles verloren, 3-0, dann hätten wir noch schaffen können. Selbst dann würde ich die absteigen lassen. Aber in so einem Fall wie jetzt bei euch, ja, dann würde ich halt irgendwie so ein größeres Relegationsding machen. Und im Worst Case würde ich dieses Relegationsding wahrscheinlich vor der Saison machen oder so, wenn das möglich ist, aber dann ist der Spielplan noch nicht so früh fix. Also ich würde auf so eine Idee gehen oder ja irgendwie die Liga dann aufstocken, ne? Um einen Platz kann auch sein. Irgendwie so, also eine von den beiden Lösungen. Also ich würde nicht nullen und sagen, ja, die Saison ist jetzt nichtig gewesen, weil dafür gibt's auch gerade in den unteren Ligen, ey, hast du einen Verbandsligisten, der irgendwie aus 16-Jährigen besteht oder 17-Jährigen besteht, wenn der noch ein Jahr, der hat dann schon die Verbandsliga völlig dominiert, wenn die noch ein Jahr in der Liga bleiben müssen, verschenken die einfach ein wichtiges Jahr.
Das geht echt nicht.
Das geht nicht und deswegen musst du diese Durchlässigkeit irgendwie gewährleisten. Aber es kam schon eine Mail, dass darüber nachgedacht wird oder kam schon ein Vorschlag? Weil davon habe ich jetzt, muss ich zugeben, also gerade in den unteren Ligen gar nichts mitgekriegt. Gibt es da jetzt schon einen Vorschlag? Gibt es da eine Idee? Weißt du, in welche Richtung das geht? Oder war das jetzt
ich habe nichts mitbekommen. Also es wird sich gerade beraten und es wird da bewusst, ist der Begriff auch gefallen, man sucht nach einer fairen Lösung, was irgendwie nach einem Kompromiss klingt. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich so eine Radikallösung macht, wie entweder komplett einfrieren oder halt sagen, wiederholen. Ich glaube auch, dass es auf Mittelding hinauslaufen wird. Und dann, ob man dann theoretisch die Leute einfach drinbleiben lässt oder genau im Zweifel aufstockt, weil das wäre schon echt ein bisschen, weil klar, ich meine, wir haben uns das sportlich selber verkackt und wir waren zu dem Zeitpunkt dann Drittletzter in dem Fall. Aber fair wäre das für mich am Ende des Tages dann wirklich auch nicht mehr. Gerade in unserem Szenario, wenn wir jetzt einfach mit einem Sieg alles klar machen könnten im nächsten Spiel gegen den direkten Kontrahenten, dass man da dann runtergehen müsste, das wäre schon sehr bitter.
Ja, das wäre es. Oh, krass, ey, das ist echt eine interessante. Was würdest
du? Vor allem jetzt hättest du ja sogar Zeit, wenn wir jetzt noch ein Duell hätten. Hätten wir dich noch verpflichtet. Hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Ich glaube, man kann aber irgendwie die letzten 2 Spieltage oder so kann man keinen mehr verpflichten. Oder man hätte dann irgendwie also gibt es irgendwie so eine Regelung.
Ausnahmeregelung oder so.
Ja, aber ich glaube nicht, dass dann in dem Fall, ich glaube, genau für solche Sachen wurde dann nämlich dann eben nicht eingeführt, sowas. Weil sonst kommt immer wieder einer und hat einen Buddy, der früher erste Liga gespielt hat, gerade aufgehört hat und dann sagt, ach komm, jetzt hilf mir noch einmal aus.
Nein, ist ja klar. Ja. Ist ja auch völlig richtig. Daher mal schauen. Wir sind gespannt, wie gesagt, zu den restlichen Fragen. Im nächsten Podcast wird es mehr Antworten geben. Das geht ja jetzt alles verdammt schnell. Ja. Die Informationsquellen sind ja gerade sehr, sehr dicht in allen Bereichen und innerhalb von 3-4 Tagen oder halt jetzt einer Woche. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal aufnehmen, ob wir vielleicht, wenn du frühzeitig in Deutschland bist, ob wir von unserem Schedule auch mal weggehen und sagen, ey, wenn es was gibt, dann gibt es Zusatzcontent im Podcast. Müssen wir mal schauen. Aber da werdet ihr dann auf jeden Fall viele, viele weitere Infos, die jetzt heute leider ausgeblieben sind, auch bezüglich der Fragen, weil, wie gesagt, Alex weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, aber in ein paar Tagen werden wir auf jeden Fall alle mehr wissen und dann gucken wir da auf jeden Fall auch drauf, werden uns mit allem beschäftigen, mit Alternativplänen. Ich hoffe, dass so Geschichten wie Einladungsturnier in Wien auf jeden Fall stattfindet. Ja. Das ist erstmal bitter, Alter. Das Major in Wien wird höchstwahrscheinlich auch nicht stattfinden. Und das ist jetzt schon schade, dass ich mich, obwohl das ist ja noch relativ lange.
Ist aber im August, ey, da hast du noch eine Chance. Das könnte sein, das wäre so ein,
Bonus-Formen-Turnier wird hoffentlich auch stattfinden.
Ja, das da sind ist
wir
keine auch natürlich Frage.
Weiter im Hintergrund dann arbeiten, aber das kriegen wir schon hin. Zur Not machen wir das irgendwie alles mit Liability unterschreiben vorher. Nein, keine Ahnung. Aber deswegen wird sich jetzt viel tun, liegt vieles vor uns. Eine interessante Zeit liegt vor uns. Und mit diesem Statement würde ich die Episode meinerseits beenden und habe nichts mehr zu sagen, außer du möchtest irgendwas pluggen.
Nö, pluggen möchte ich eigentlich gar nicht. Ich habe, ich bin wirklich, also das, vielleicht ist er doch durchgekommen, dann tut mir dann an der Stelle wirklich leid, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Aber das wird nächste Woche alles wieder anders und wir werden jetzt in einen großen Austausch mit euch gehen. So viel steht schon mal fest, weil wir am Ende, im Zweifel haben wir jetzt die nächsten Wochen sehr viel Zeit und wir sind natürlich gewillt, diese Zeit für euch zu investieren und ich habe jetzt auch schon dieses Q&A, da können wir auch eigentlich nächste Woche, so wie du gerade schon gesagt hast, auch direkt nochmal weitermachen, nicht nur, weil es da neue Infos gibt, sondern auch, weil da andere große Themen gekommen sind und dann haben wir da mal genügend Zeit, halt alles in Ruhe nochmal aufzuarbeiten, weil Fakt ist, tagesaktuellen, außer Infos zu Sportpolitik wird es in den nächsten Wochen nicht geben, wir werden nicht so ein Talk jetzt über Doha machen können oder auch nicht über nationale Tour Australien, da wird ausfallen, das heißt, wir werden in so einen Sport-Talk abdriften und an der Stelle möchte ich euch ganz herzlich nochmal unser Quiz ans Herz legen, weil das ist, da sind schon ein paar Sachen eingegangen und ich glaube, das könnten wir auch vorantreiben, Dirk. Ihr könnt an quiz@ohnenetzundsandigemboden.de eure Fragen stellen und die wird Ernie dann mit uns durchgehen in den Episoden und uns dann da ins Schwitzen bringen, weil die werden unabhängig vom Tagesgeschehen definitiv immer wieder interessant sein. Ich glaube, das ist so ein das ist so eine Rubrik, die wir jetzt mal pushen müssen und die wird vor allem gut, 100%. Wenn ihr da mitmacht.
Ja. Und ich will es nochmal erklären für alle, die vielleicht auch jetzt nicht die Endkreativität mit dem Löffel gefressen haben. Tatsächlich, weil hatten wir jetzt ja auch schon bei der ONUS 123 Challenge, an der Stelle geht auch nochmal ein freundliches Shoutout nach Berlin. Oh ja. An die Gewinner vom BBSC, ist glaube ich richtig, BBSC Berlin, die da sich das Ding verdienterweise geholt haben mit einer sehr kreativen Einsendung. Schöne Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall nochmal raus. Da hatten wir ein YouTube-Video zu veröffentlicht und ja, aber es ist ja wie gesagt alles drin, zu dem Quiz-Thematik, sei es, wir machen da jetzt irgendwie ähnlich wie bei Schlag den Raab, ist es nur blamieren oder kassieren, Allgemeinwissen, einfach mal zu, gerade vielleicht auch mal Alex in so Bereiche zu bringen, wo es ein bisschen unangenehm für ihn wird und dann wirklich mal schauen, ob er dann nach wie vor noch liefern kann oder ob es für mich am Ende des Tages wieder blamabel wird, da werden wir auf jeden Fall mal reinschauen, also von daher, seid da ein bisschen kreativ, genug Zeit habt ihr auf jeden Fall alle und dann freuen wir uns drauf, dann wird das ganz nett, dann haben wir Ernie als Elton, als unseren eigenen Showmaster Ernie mit dabei, ist doch auch schön, freuen sich auf jeden Fall auch einige und dann kriegen wir das hin.
Ja, das ist gut. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so für die Zeit, dann schreibt uns immer wieder gerne. Ich habe das jetzt schon dieses Wochenende gemerkt, da kamen jetzt viele Sachen hoch. Am Ende, sind wir da für euch da. Also ich kann versprechen, ich werde jetzt in nächster Zeit viele Kapazitäten übrig haben, so viel steht fest, weil Training wird kürzer werden oder weniger werden und das bedeutet noch mehr Zeit am Handy und sonstiges. Deswegen macht weiter mit und bleibt gesund, ne? Oder geht raus und rotzt euch alle ins Gesicht, eins von beiden. Und denkt dran, immer weiter Corona trinken, weil sonst gehen die pleite und so schlecht ist das Getränk gar nicht. So.
Gutes letztes Statement, da kann ich auf jeden Fall mit eingehen. Also ohne Netz
und sandigen Boden.